Ihr hört Puls 1906, den Podcast zum SC Preußen Münster.
Herzlich willkommen zur 46. Ausgabe von Puls 1906. Ich bin wie immer Martin Stadelmann und mir gegenüber sitzt
Carsten Schulte, auch von mir herzlich willkommen. Und tatsächlich, Martin, sitze ich dir heute mal physisch gegenüber, während wir das ja sonst oft online gestützt tun.
Aber nicht immer, wir waren auch schon.
Ja, ja. Wir haben auch schon im Auto aufgenommen, falls du dich erinnerst.
Auf dunklen Parkplätzen.
Oder an den Stadiontoren am Haupteingang, unser erster Podcast, wer sich erinnert. Das haben wir schon alles getan. Aber heute sind wir zu Gast im Preußenstadion. Und das hat einen Grund.
Echt? Erzähl.
Achso, ich dachte, du wolltest das vielleicht verraten.
Okay, kann ich auch gerne. Wir haben nämlich Besuch heute. Uns zur Seite sitzt heute der Geschäftsführer Markus Sass. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Markus. Carsten, hallo Martin.
Ja, schön, dass du da bist. Wir dürfen uns heute duzen. Wir müssen dich nicht mit Herr Dr. Markus Sass ansprechen. Aber ich glaube, das dürfte sich rund um den Club auch schon herumgesprochen haben. Wir wollen dich natürlich heute ein bisschen löchern. Du bist jetzt seit Mitte Januar, glaube ich, Geschäftsführer beim SC Preußen, einer von dreien, und hast ein Aufgabenfeld, das recht vielfältig ist.
Aktuell sind es so zwei
Geschäftsführer. Okay, Martin, du hast recht, aber tendenziell sind es drei. Ich glaube, ab Februar kommt der dritte. Da muss man vorsichtig sein. Bei Martin, der ist immer sehr genau.
Ist ja jetzt auch schon ein halbes Jahr, ne, dass sie nur noch zu zweit sind. Also das ist mehr Arbeit für zwei Personen. Ist nicht mehr die dritte, sondern die zweite Liga sozusagen.
Das lassen wir ausnahmsweise mal gelten, aber stimmt natürlich. Ja. Ab Februar seid ihr wieder komplett. Ja. Heute geht es aber tatsächlich um dich und deine Aufgaben, die ja einen extrem spannenden, wenn nicht sogar den spannendsten Bereich beim SC Preußen, abgesehen mal vom Sport selber, ausmachen, nämlich Finanzen, Stadion und ein spannendes Thema Organisation. Was sich dahinter verbirgt, das musst du uns gleich mal erklären. Aber vielleicht zum Anfang nochmal. Die meisten Leute kennen dich jetzt mittlerweile aus den Infoveranstaltungen, über die mediale Berichterstattung. Aber wer die letzten Monate unterm Stein gelebt hat oder einfach nicht täglich Medien konsumiert, erzähl doch noch mal ein bisschen, wer du bist, wo kommst du her, was hast du vorher gemacht und wie bist du eigentlich zum SC Preußen gekommen?
Ja, zum SC Preußen bin ich tatsächlich über das Stadionprojekt gekommen. Ich fange die Geschichte mal an, ist in meiner Zeit Anfang 2020, da war ich Mitarbeiter bei einer Firma namens Dres & Sommer. Dres & Sommer ist ein großer Projektsteuerer im Baubereich, hat aber eben auch eine Sparte Sport gehabt und darüber Machbarkeitsstudien durchgeführt. Und ich habe damals, als ich zu Dres & Sommer kam, die Fortschreibung der Machbarkeitsstudie fürs Stadion Münster geerbt als Projekt. Und ich habe mich darauf draufgestürzt, das habe ich vorher auch in München 4 Jahre beruflich gemacht, Machbarkeitsstudien für Arenenentwicklung, dergleichen mehr. Und dann war ja auch tatsächlich gerade dann Corona ausgebrochen, Anfang 20, und ansonsten lag die Branche ziemlich brach. Deswegen konnten wir auch alle Energie in diese Machbarkeitsstudie stecken und haben uns da richtig ins Zeug gelegt. Die haben wir dann abgegeben und die hat ja auch dann die Ampeln des Projektes auf grün gestellt oder mitgeholfen, die Ampeln auf grün zu stellen. Und so hatte ich quasi zum ersten Mal Kontakt zu diesem Stadionprojekt, habe mich dann relativ kurz nach dieser Zeit auch schon wieder selbstständig gemacht, war dann auch schon länger vom Verein mandatiert, bin privat nach Techte gezogen, sogar davor noch eigentlich. Und über die Zusammenarbeit, über dieses Mandat, also Beratung im Zuge des Stadionprojektes, ist dann eben eine Zusammenarbeit entstanden, die wir seit Januar 2024 in eine Tätigkeit als Geschäftsführer bei Preußen übertragen haben.
Ich erinnere mich tatsächlich noch an die Pressekonferenz, auf der die sehnsüchtig erwartete Machbarkeitsstudie damals präsentiert wurde. Das war ja noch unter Corona-Bedingungen, tatsächlich mit Einzeltischen, die Journalisten alle mit Masken vor der Nase. Schrecklich war das. Aber ich weiß, wie spannend dieses ganze Thema damals war, weil da hat man zum ersten Mal so eine Kontur bekommen für das, was hier vielleicht möglich sein würde.
Du hattest zwar den Entwurf von Speer und Partner vorher, aber der war ja auch sehr diffus, was auch die Preisspanne da drin war ja extrem, also mit einer Kneipe drin oder nicht und Parkhaus und Geschäftshaus und was da nicht alles dabei war. Bei euch war ja auch noch ein Parkhaus dann natürlich mit dabei, aber dennoch, so zu wissen, okay, es hat tatsächlich einen Sinn auch gehabt, dass eine überarbeitete Machbarkeitsstudie gemacht wurde. Das ist ja für uns Laien auch erstmal, wenn wir das erste Mal sehen und hören, eine Frage, wollen jetzt wieder nur auf Zeit spielen, was soll das? Kostet ja wieder nur Geld. Aber man hat schon gesehen, dass es eben eine deutliche Anpassung an die Gegebenheiten dann auch gegeben hat. Und nachher haben wir ja alle nochmal dran gesessen und haben die nochmal ein bisschen überarbeitet, wenn ich nicht alles täusche.
Das ist das Tolle, wie man dann über die Zeit sehen kann, wie sich das vom Groben ins Feine letztlich immer tiefer aufgliedert. Ne? Also die Machbarkeitsstudie der Kollegen von ASVP, die haben natürlich verschiedene Varianten aufgezeigt. den grundsätzlichen Nachweis geliefert, dass das hier am Standort möglich ist. Dann waren wieder ein paar Ampeln auf grün. Dann waren noch ein paar Fragen ungeklärt. Dann haben wir uns in der Fortschreibung der Machbarkeitsstudie konkreter diesen Themen gewidmet, hatten dann auch tatsächlich Nutzerworkshops und Zieldefinitionsworkshops auch zur Corona-Zeit, so Februar, März hier in der Tribüne mit offenem Fenster und mit 2 Metern Abstand und Maske auf. War auch tatsächlich irgendwie ein komisches Arbeiten.
Definitiv.
Und haben da die Dinge einfach sehr viel konkreter schon gefasst. Haben dann ja auch in einem relativ konkreten Rendering am Ende geendet, diese Arbeiten, wofür wir in der Branche auch ein bisschen kritisiert wurden hier und da, weil man natürlich den Architekten dann so ein bisschen Freiheitsgrade schon mal streitig macht, direkt am Anfang von so einem Projekt. Nichtsdestotrotz sind wir damals mit der Überzeugung angetreten, dass das eigentlich der richtige Weg ist, möglichst konkrete Vorgaben zu machen, damit man hinterher in dem Wettbewerb, in dem natürlich der richtige Architekt dann nochmal ran muss, vergleichbare Angebote kriegt und ich sag mal, die konzeptionellen Dinge mehr oder weniger vorher geklärt sind. Und ich würde auch behaupten, Stand heute ist dieses Konzept aufgegangen, weil die architektonische Qualität, basierend auf dem Konzept, das vorgegeben war, die jetzt da in diesem Wettbewerb zustande kam, wirklich nochmal eine ganz besondere Note dem ganzen Projekt verliehen hat. Und also Machbarkeitsstudie war dann fertig, dann kam ja funktionale Leistungsbeschreibung, das ist der noch etwas tiefere Gang in die Materie. Und jetzt haben wir ausgeplante Architektenpläne, die das Ganze eben vollendet haben.
Darüber reden wir gleich auf jeden Fall nochmal. Ich wollte dich aber nicht ganz entlassen, aus deiner Verantwortung nochmal deine ersten Monate rekapitulieren zu lassen. Du bist jetzt seit dem, wie gesagt, 14. oder 1. Januar, 1. Januar 2024.
Ja, am 2. habe ich angefangen.
Ja gut, das, okay, Feiertag lassen wir jetzt mal geschenkt. Also seit Anfang Januar, das ist jetzt 11,5 Monate. Wie sind so deine Erfahrungen gewesen? Womit hast du überhaupt erstmal angefangen? Was waren so deine ersten Schritte und was hast du in den 11 Monaten alles erlebt?
Also es ist auf jeden Fall eine extrem intensive Zeit bis hierhin gewesen. Ich glaube, das ist im Fußball immer so, aber es war auf jeden Fall eine sehr viel intensivere Zeit als alles, was ich vorher in meinem beruflichen Leben gemacht habe. Du hast ja die 3 Bereiche schon genannt, die ich letztendlich endverantworten muss. Und in allen war auch, ich sag mal, gleich viel zu tun. Und natürlich fängt man erstmal mit einer Bestandsaufnahme an. Ich war ja ein bisschen eingearbeitet durch meine Mandatszeit vorher, hatte aber noch nicht vielleicht den vollständigen Überblick. Den habe ich mir dann natürlich erstmal verschaffen müssen in allen Bereichen. Und dann ist ja auch relativ schnell, kommen dann die ersten von außen aufgetragenen Deadlines auf einen zu. Sprich, das Lizenzierungsverfahren. Ende Februar stehen die Lizenzanträge. Das macht man ja auch nicht mal eben so von jetzt auf gleich, sondern da steckt ja viel vorbereitende Arbeit drin, die wir natürlich auch sofort angegangen haben. Und parallel haben wir das Stadionprojekt final durch die Tür schieben müssen. Wir befanden uns ja da noch in den indikativen Angebotsphasen. Da gab es viel zu tun, die Entwürfe letztendlich ins Budget zu kriegen, die Entwürfe weiterzuentwickeln. Parallel auch Dinge anzugehen, die im Status quo im Stadion einfach nötig waren. Wir hatten ja dieses unschöne Bielefeld-Spiel mit der Einlasssituation, die hat mich sehr viel Kraft gekostet ganz am Anfang, weil das wirklich eine unschöne, gefährliche Situation war, die wir danach sehr gut aufgearbeitet bekommen haben, zusammen mit den Behörden. Aber das war schon auch ein Kraftfresser und ich sag mal, die ganz, ganz unzählige Themen in dem Bereich Organisation, die man einfach angehen muss, wenn man 2027, wenn das Stadion fertig ist, wirklich ein voll ausgewachsener, voll professioneller Fußballclub sein muss. Das war ja in der Vergangenheit nicht möglich, weil Preußen war 33 Jahre außerhalb des bezahlten Fußballs, wie man so schön sagt. Und unter den Randbedingungen sind halt gewisse Themen einfach, konnten gar nicht entwickelt werden, die uns aber jetzt, wo wir jetzt keine Zeit mehr haben, die auf die lange Bank zu schieben, sondern die wir halt konkret angehen müssen.
War so dieses Bielefeld-Spiel, wenn du es jetzt gerade so nimmst, so ein erster Moment, wo du auch vielleicht gesagt hast, boah, was mache ich hier eigentlich? Das kann es ja eigentlich nicht so sein, was ich mir persönlich so wünsche für meinen Berufsweg. Vielleicht schmeiße ich auch hin, mehr oder weniger.
Nein, um Gottes Willen, nein. Ja. Also ich hätte gerne darauf verzichtet, auf die Erfahrung. Nichtsdestotrotz hat die auch viel Positives bewirkt. Wir haben vorher schon einen Gesprächskreis gehabt, intern. Dann haben wir in denen auch tatsächlich mal Behördenvertreter eingeladen, um Dinge einfach konstruktiv nach vorne zu entwickeln. Das war dann auch irgendwann im ersten Halbjahr meiner Tätigkeit hier mein Lieblingstermin, immer dienstags, fast 2 Stunden, wo wir uns einfach, weil das auch tatsächlich mein wie soll man sagen, Steckenpferdthema ist, Sicherheit im Stadion und solche Dinge. Und haben dann in der Laufe der Rückrunde auch immer wieder Lösungen gefunden, wie wir noch mehr Heimfans zum Beispiel ins Stadion reinlassen konnten. So 4 Spiele mit Sonderlösungen, die wir dann eben herbeigeführt haben. Das war jetzt so ein Thema, wie gesagt, hätte gerne auf den Erfahrungswert verzichtet, aber gehört natürlich dazu, wenn man diesen Job macht.
Ja, klar.
War dann überhaupt natürlich kein Beinbruch.
jetzt sind wir quasi auch schon wieder bei einem meiner Lieblingsthemen mit dem Thema Fans. Wie hast du denn da die Reaktion aus Fanseiten dann empfunden, weil ja gerade auch die Szene sehr aktiv davon betroffen war und extrem aufgeladen in dieser Situation war natürlich?
Also wir hatten in der Nachbearbeitung dieses Falls natürlich alle Parteien, mit allen Parteien ausführlich gesprochen. Mein Eindruck war, dass das, was da eigentlich gefährlich war, also dieser Personenrückstau, dass das nicht im Interesse irgendeines der Beteiligten an diesem Tag lag. Das ist einfach so passiert. Und das ist auch das, was so ein bisschen erschreckend an der Situation war, dass man quasi sowas reingerät, wofür man nicht vorbereitet war an der Stelle.
Also, ich stand auch draußen, ich weiß das also.
Ich stand auch draußen, also ich habe die ganze Szene Stunde mindestens mitgemacht, stand da draußen, auch mit Ole Kittner, der hat auch versucht zu vermitteln da. Und es war auch eine entspannte Stimmung grundsätzlich. Also es war natürlich irgendwie Uneinigkeit darüber, wie es da jetzt mit der Vorkontrolle weitergeht, aber es war nicht aggressiv, es war nicht aufgeladen, es hat niemand absichtlich andere Leute vom Stadionzutritt abgehalten und trotzdem ist halt eine Situation entstanden, die so keiner wollte. Ja. Wir haben das hinterher umgedrehter Platzsturm genannt oder Kassensturm genannt, weil einfach keiner in die Kassen rein wollte. Das gibt es einfach gar nicht, gab es einfach noch nie. Es haben ja aber auch, wir haben natürlich auch mit den Vertretern der aktiven Szene gesprochen, die haben ja auch versichert, dass das nicht die Absicht war, da irgendeine Blockade herbeizuführen. Und dann haben wir einfach darüber gesprochen, dass sich so eine Situation nicht wiederholen darf und haben da auch die entsprechenden kooperativen Zusagen gekriegt. Und man muss auch echt sagen, es ist danach nie wieder ein Thema gewesen. Also so, eine Woche später war das Essensspiel, das lief völlig problemlos. Und ich glaube, seitdem haben wir auch viele, viele Fortschritte gemacht, weiterhin in der Organisation des Spieltags. Man kommt mittlerweile schneller und komfortabler rein über die neuen Drehkreuze. Wir haben hier und da Detailverbesserungen gehabt. Wir haben immer wieder uns hinterfragt, das Sicherheitskonzept des Stadions fortgeschrieben und sind da einfach im guten Austausch mit allen, die dazu beitragen, dass zum Spieltagserlebnis funktioniert.
Ist denn dieses ganze Thema Organisation, das du jetzt so ansprichst damit, Wie viel Kraft hat das in den ersten Monaten so für dich gekostet? Hier in diesem Club, der, wie du ja selber gesagt hast, in den letzten Jahrzehnten einfach eine Menge strukturell verpasst hat. Vieles nicht durch eigenes Verschulden, manches doch. War das anstrengend und welche Themen musstest du vor allem angehen, um den Club einigermaßen auf den aktuellen Stand zu bringen?
Also es waren wirklich, wirklich viele Themen, die vielleicht gar nicht so eine große Tiefe bekommen mussten, aber die einfach, so wie ich sie vorgefunden habe, jetzt nicht zu dem passten, wie ich es mir vorstelle. Sagen wir es mal so. Das geht los über, wie organisiere ich Dienstreisen? So Lappalien eigentlich, ne? Ich war es vorher gewohnt von Dres und Sommer, das ist eine Firma, die extrem professionell aufgestellt ist. Da gibt es ein entsprechendes Reisekostenformular und eine Reiserichtlinie und ein Sekretariat, das bucht einem die Reisen. Das gab es bei uns gar nicht. Logischerweise nicht so. Und dann ist der Fanbeauftragte, der Max Reetz damals noch, der hat dann einfach für die Reise nach Mannheim auch nicht gewusst, wie komme ich da am besten hin. Es gab keine Autos, es gab keine Mitfahrgelegenheit, es gab auch keine Bahncard, warum auch immer. Und dann gab es eben nur die Idee, ich leihe mir bei Sixt ein Auto für 600 Euro, fahre nach Mannheim runter und fahre denselben Tag wieder nach oben. Boah. Und das war so ein Detail einfach, wo ich dann sage, okay, da braucht man vernünftige Strukturen auch in dem Bereich. Ja. Klar, da hat in der Regionalliga keine Rolle gespielt. Da gab es keine Fanbeauftragten und auch keine Fahrten bis Mannheim, die man irgendwie abdecken musste darüber. Und so gibt es halt viele Themen, die nicht so adressiert waren, wie das, glaube ich, langfristig sein muss. Und dann verliert man sich aber auch wirklich viel in Details. Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rotieren die ganze Zeit, aber auch wir sind ja personaltechnisch nicht so ausgerüstet, dass man überall Redundanzen hätte oder so. Und die haben ja auch genug eigene Themen. Und dann stürzt man sich eben auch in der Rolle des verantwortlichen Geschäftsführers in solche Themen mit rein, weil es sonst eben auch kein anderer machen kann in der Zeit.
Kleine Kritik kurz, natürlich gab es auch in der Regionalliga Fanbeauftragte. Holger zum Beispiel muss man da nennen, der über Jahrzehnte quasi im Ehrenamt auch dritte Liga gemacht hat, zusammen mit seiner Frau auch. Die haben es aber quasi wahrscheinlich auch fast immer auf eigene Kosten mehr oder weniger gemacht, dahin zu fahren und
Ja, genau, aber diesen von dem Verband vorgeschriebenen hauptamtlichen Fanbeauftragten, den gab es tatsächlich, ich, vorher nicht. Und dementsprechend gab es auch keine Prozesskarte, was macht der eigentlich alles, wessen Aufgabe, man musste sich da auch selber reinfuchsen und.
Ne? Holger hat das halt über Jahre selber gemacht, ne? So quasi, und hat das mit Sicherheit nicht irgendwie groß kommuniziert, Ablauf.
Man muss wirklich sagen, also so wie ich das auch wahrnehme in der Situation, wo ich sehr, sehr tiefen Einblick habe, die Leute, die den Verein in den vielen Jahren davor über Wasser gehalten haben mit den Ressourcen, die zur Verfügung standen, das sind für mich alles Helden. Ja. Also das muss man immer klar sagen. So ein Fußballclub, der lebt eben davon, dass es ganz viele Menschen gibt im Hintergrund, die weit über Gebühr ihre Zeit und ihre Energie darin investieren, so einen Fußballclub mitzulenken und am Leben zu halten. Und das muss man an der Stelle einfach mal klar sagen, ne? Das ist hier passiert.
Ist eigentlich ganz schön, dass du das nochmal extra erwähnst, weil ich hatte jüngst nochmal mit Peter Niemeyer gesprochen und der hat ja auch immer dieses Credo vertreten, ne, dass hier alle mit anpacken. Und er hat mir gesagt, so ein Club wird ja im Grunde von Menschen gemacht. Und das ist halt genau das. Und ich weiß, das ist immer dieser Kritikpunkt, der dann draußen auch manchmal schwer zu vermitteln ist. Irgendwas geht nicht so, wie man das draußen erwartet. Aber das hat Gründe, die natürlich in der Struktur des Clubs liegen, der einfach, das dürfen wir jetzt sagen, in den letzten anderthalb Jahren einfach komplett überrollt worden ist. Ne? Also wirklich von sich selber überholt. Auf eine Weise, die wir uns wirklich niemals hätten träumen lassen können. Und dass da einiges knirscht, liegt, glaube ich, auf der Hand.
Ich will mal ein Beispiel nennen. Das Ticketing, das wir im Sommer umgestellt haben, von komplett analog, fast komplett analog auf dann eben digital, mit allem, was dazugehört, da ist natürlich viel schiefgegangen. Und wir haben auch mit Sicherheit irgendwo Fehler gemacht an der einen oder anderen Stelle. Ein paar Sachen sind auch extern nicht gut gelaufen. Aber das ist so ein Beispiel für etwas, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Bereich eine Schlacht geschlagen haben, die nicht zu gewinnen war. Wo natürlich viel Kritik laut wurde und viel Frustration, das ist alles nachvollziehbar. Was aber auch ein absolut unumgänglicher Schritt war, dann das digitale Ticketing einzuführen. Sonst wäre uns spätestens mit dem Pokalos wieder alles um die Ohren geflogen. Und da ist eben steigende Nachfrage auf steigende Anforderungen, verknappte Kapazität und eine Umstellung des Systems bei gleichzeitig einer noch nicht hochskalierten Personalstruktur zusammengetroffen. Und das war nicht zu gewinnen, das Thema einfach so. Das heißt nicht, dass wir alles richtig gemacht haben. Aber es ist in der Tat nicht am Willen gescheitert oder am Einsatz oder am Können, sondern einfach in der Gesamtsituation. Es war nicht möglich, das schon perfekt umgesetzt zu haben. Und da arbeiten wir immer noch dran, dass wir diese Themen natürlich in den Griff kriegen. Aber das große Ziel ist auch da tatsächlich, uns die Zeit bis 27 zu nehmen. Wenn das neue Stadion steht, ist das alles so weit, dass es, wie es sein muss, wie es bei anderen Vereinen längst ist. Und bis dahin ist es tatsächlich noch eine Übergangszeit, wobei man auch sagen muss, Aufstieg und die Möglichkeiten, die wir im Moment haben, zu investieren durch die Eigenkapitaleinwerbung im Juni, beschleunigen das Ganze schon extrem. Und Philipp Deitenburg wird auch diesen Bereich, wenn er dann im Februar den dritten Geschäftsführer macht, natürlich nochmal mit einer ganz anderen Qualität begleiten können, als das jetzt im Moment der Fall ist. Also
um das klar zu sagen, viele Arbeit, die du so in den ersten Monaten gemacht hast, war jetzt einfach, ist nach außen nicht im ersten Moment sichtbar. Indirekt natürlich schon, weil sich Prozesse etwas verbessern, schneller werden, intern, weil ihr effizienter arbeiten könnt. Aber ihr seid immer noch personell ganz knapp auf Kante genäht, oder?
Ja, auch um das vielleicht mal einzuordnen. Es gibt ja Benchmarks vom DFB, wo über die Lizenzierung quasi gewisse Aufwandsgrößen abgefragt werden. Dazu gehört auch der Personalaufwand im Bereich Handel und Verwaltung. Und da sind wir jetzt im Moment in der Zweitligasaison so unterwegs, wie ein durchschnittlicher Drittligist in einer Drittligasaison unterwegs ist. Das heißt, wir haben die Personalausstattung nicht, die zur zweiten Liga im Grunde passt. Wir schaffen das gerade irgendwie mit der Motivation aller Beteiligten, die natürlich nach zwei Aufstiegen auch einfach da ist. Und eigentlich haben wir versucht, eher die Arbeitsbedingungen der Menschen, die bei uns arbeiten, direkt zu verbessern. Das war zum Beispiel auch etwas, was ich direkt im Januar gemacht habe. Ganz viele hatten nur so einen kleinen Laptop oder einen Computer mit einem Bildschirm. Und dann haben wir erstmal Hardware besorgt, also einen zweiten Bildschirm, einen vernünftigen Laptop, eine vernünftige Peripherieausstattung, damit das Arbeiten selber einfach auch mehr Spaß macht und besser funktioniert. Das war alles nicht unbedingt da. Eine weitere Anekdote vielleicht an der Stelle. Nach dem ersten Heimspiel gegen Bielefeld kam Marcel Westkamp auf mich zu und klagte, dass das WLAN auf der Pressetribüne 20 Mal ausgefallen sei während des Spiels. So stellte sich raus, am Ende braucht es nur einen neuen Access Point für paar hundert Euro, also noch nicht mal ein paar hundert Euro, so 150 Euro, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Aber selbst das war halt etwas, was noch nicht da war und das muss halt jemand in die Hand nehmen und entscheiden, dass das gemacht werden muss. Und diese Entscheidungen, die waren halt sehr, sehr vielfältig. Davon gab es tausende Entscheidungen in den ersten sechs Monaten, wie wir hier die Arbeitsbedingungen verbessert kriegen, damit der kleine Personalstaff, den wir haben, seine Arbeit möglichst effizient machen kann.
Du sagst gerade immer, kleiner Personalstaff. Wäre es da nicht an der Zeit, dort auch ein bisschen aufzurüsten? Jetzt mal ganz stumpf und gefragt von der Seite.
Langfristig ist das auf jeden Fall so.
Ja.
Mittelfristig mussten wir natürlich auch darauf Rücksicht nehmen, dass es in der Zwischenzeit bis 27, bis das neue Stadion und die wirtschaftlichen Verhältnisse komplett einmal so stark verbessert, dass wir wirtschaftlich nachhaltig und sportlich wettbewerbsfähig sein werden, dass es in dieser Zwischenzeit natürlich auch nochmal Rückschläge geben kann. Und wir haben uns extra dafür entschieden, vorsichtig zu sein bei der Personaleinstellungspolitik und nur Stellen eingestellt, die wir entweder mussten aus Lizenzierungsgründen oder aber die auch sofort produktiv sind, im Sinne von bringt im Zweifel mehr Geld ein, als sie kostet. Aber auch das muss man sich erstmal anfänglich leisten können, selbst wenn es da nur ein Gap gibt von einem Jahr oder zwei Jahren und man jemanden einstellt, der in zwei Jahren sich bezahlt, muss man ja trotzdem ja durchfinanzieren erstmal. Ja. Also da waren wir ein bisschen vorsichtig, sind wir ein bisschen vorsichtig, man könnte auch sagen verantwortungsvoll, das ist vielleicht die bessere Vokabel, um einfach nicht Kostenstrukturen aufzubauen, die wir uns vielleicht bei einem Rückschlag, nochmal im nochmaligen Abstieg, was wir nicht hoffen wollen, nicht leisten könnten und oder wollten. Ja. Aber langfristig bin ich natürlich dabei. Also wir werden mit 27 und darüber hinaus einen anderen Personalschlüssel haben.
Wobei es jetzt auch so ist, dass sich ja Personal auch ein bisschen was tut. Es ist jetzt nicht so, dass gar nichts gemacht wird. So klingt es ja zwischendurch jetzt gerade vielleicht ein bisschen negativ. Aber eine neue Leitung des Shops zum Beispiel kommt ja.
Ja, genau. Wir haben heute veröffentlicht, dass wir einen neuen Fanshop in der Innenstadt eröffnen. Da wird es mehr zu tun geben, deswegen suchen wir da noch jemanden, der das als Hauptamtlichkeit abdeckt. Ja.
Genau.
Das ist aber zum Beispiel so eine Stelle, die sich hoffentlich über den erhöhten Umsatz dann natürlich auch von selbst irgendwie trägt.
Die Stelle ist ja gut, ne? Also.
Ja. Ja, und ansonsten in der Tat, also wir suchen noch einen betrieblichen Leiter fürs Stadion. Das ist eine Investition in der Stelle, weil wir sollen ja dieses Stadion betreiben für die nächsten Jahrzehnte. Und es macht hochgradig Sinn aus meiner Sicht, schon während der Bauphase jemanden an Bord zu haben, der in alle Planungen involviert ist, der jedes technische Gewerk kennt, der in jeder Baubesprechung sitzt, der dann, wenn dieses Stadion fertig ist, den Betrieb übernehmen kann und über alles Bescheid weiß und sich so sehr mit diesem Stadion und diesem Projekt und seiner Arbeit identifiziert, dass er möglichst auf dieser Stelle alt wird, ja, als Wissensträger. Und da wollen wir eben diese Investition jetzt tragen, um dann hinterher entsprechend jemanden zu haben, der uns diesen Stadionbetrieb organisiert für viele, viele Jahre.
Also auch jemand, der von Technik vor allen Dingen Ahnung hat in dem Bereich.
Genau, das muss jemand sein, der sehr vielfältig in dem technischen Bereich sich auskennt, der auch Lust hat, sich in alles einzuarbeiten. So einen haben wir auch übrigens schon, also der Hans Aupers, der uns im Sommer hier den Stadionumbau gemanagt hat, der sagt halt nur, der ist leider als Kampfrentner, kommt er für die Stelle nicht mehr in Frage.
Genau.
Aber im Prinzip suchen wir jemanden, der so ganz viel technischen Sachverstand mitbringt und vor allen Dingen auch die Bereitschaft, das alles einzubringen und sein Netzwerk, sein berufliches, das er dann hoffentlich schon hat und ja, mit der Zeit alle Dienstleister, die hier tätig sind, unter sich koordinieren kann und im Griff hat. Und genau so einen suchen wir.
Ja. Also ich hatte gerade überlegt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Markus, da komme ich nicht in Frage. Ich habe sowas von zwei linke Hände. Wenn ich versuche, zu Hause einen Dübel in die Wand zu bohren, entsteht aber ein Massaker.
Die gute Hausmeistertätigkeit. Du musst den Leuten das nur sagen, dass sie das tun sollen.
Ja, aber so einen suchen die. Die suchen einen Delegierten, die suchen einen, der auch anpacken kann. Ne?
Wir suchen Leute, die anpacken können.
Ja, und die auch wissen, was zu tun ist.
Weil das ist dann wiederum der Umkehrschluss. Wenn man wenig Personal hat, dann ist auch jeder, der da ist, auf vielen Facetten gefordert. Und das funktioniert aber auch wirklich gut. Also die Mitarbeiter sind alle motiviert. Wir sind die Haarspitzen. Und der Greenkeeper, den wir neu dazu bekommen haben, der Matthias, der hat dann jetzt vor dem Düsseldorf-Spiel wieder die Sitze reingeschraubt in die Tribüne, weil wir die Erlaubnis hatten, die Medientribüne ein bisschen kleiner zu bauen und haben wir schon wieder einen Handwerker gespart und eine externe Firma, die da anrückt. Und so helfen wir uns eigentlich alle gegenseitig und ja, springen füreinander ein. Und das ist eigentlich, ich nehme das wenigstens so wahr, ein sehr, sehr schönes Arbeiten gerade.
Das ist ja jetzt im Grunde, so mal, jetzt haben wir den Bereich Organisation schon mal einmal durchgeackert, aber eines wollte ich noch ergänzen, weil wir jetzt über die Neueinstellung sprechen. Wir haben auch eine Ergänzung im Bereich des Medienteams, worüber sich der Pressesprecher Marcel Westkamp besonders freut, die Nicola Lüsk, die jetzt
dieser
anfängt.
Tag.
Ja. Ne, in diesen Tagen, glaube ich, irgendwie anfängt.
Aber heute zum ersten Mal da, wo das Büro umgebaut, damit sie einen Arbeitsplatz hat, ja.
Ja, so, Medienarbeit ist natürlich wichtig, um diesen Club mit all den Anforderungen auch nach draußen zu tragen. Das ist jetzt mehr so mein Thema, das habe ich also mit Spannung verfolgt. Das sind halt alles so die Dinge, die jetzt getan werden müssen. Ne? Und
ja, also
wie viele Baustellen hast du denn noch? Das wäre im Grunde jetzt so die Anschlussfrage.
Ja, schon noch einige. Also wir haben mal ein Zielorganigramm aufgestellt, auch schon zusammen mit Philipp Deitenbrock, weil sich ja da auch nochmal ein paar Zuständigkeiten natürlich anders verteilen. Und dann haben wir halt bei vielen Stellen noch keine Personen eintragen können, weil es die noch nicht gibt, wo dann einfach das leer bleibt und letztendlich bis oben hin zur, muss dein Geschäftsführer eben selber machen, solange wie noch kein anderer da ist. Da gibt es bestimmt noch 5, 6 Stellen langfristig, die wir im Auge haben, die wir uns im Moment noch nicht leisten können oder leisten wollen, ja.
Das berühmte NN.
Das berühmte NN, davon haben wir ganz viele. Aber die Medienabteilung ist zum Beispiel so ein Bereich, der ist viel kleiner als bei anderen Vereinen. ich glaube, Marcel Westkamp hat mir heute gesagt, von Köln kommen für Freitag 12 Vertreter, Medienvertreter nur vom FC. Aber das ist zum Beispiel auch ein Bereich, wo sich ja grundsätzlich über das Schaffen von digitalen Formaten, die man dann auch vermarkten kann, Mehrwerte ergeben. Und da macht es Sinn, jemanden einzustellen, der letztlich direkt oder indirekt dabei mithilft, dass wir auch unsere Vermarktungserlöse steigern. Das sagte ich hiermit produktiv. Also stellen die Mitarbeiter nicht nur ein, damit wir es bequemer haben. Da sind wir eher vorsichtig, sondern wir stellen die Mitarbeiter ein, wenn sie dazu beitragen, dass wir wirtschaftlich uns nach vorne entwickeln.
Das alles hat Einfluss auf die Finanzen oder die Finanzen haben Einfluss darauf und das bringt uns zum zweiten Block. Und bevor wir zum zweiten Block kommen, kurze Pause für euch zum Durchatmen. Gleich geht's weiter. Wie angedroht das Thema Finanzen.
Langweilig.
Für viele eine Schreckensbotschaft. Und wenn ich kurz erinnern darf, Anfang des Jahres war im Grunde passend zu deinem Amtsantritt die Jahreshauptversammlung. Und da musstet ihr erstmal ein dickes Minus bekannt geben, das tatsächlich in der Größe etwas überraschend kam für viele, die von außen drauf geschaut haben. Aber der Club hat das, ich finde, ganz nachvollziehbar damals erklärt, dass es bestimmte Sondereffekte gab. Ich weiß nicht, ob das deine Idee war, Markus?
Ja, Markus stand ja oben und durfte jetzt klären.
Also ich war, glaube ich, gerade zufällig im Amt als ja. Die JHV statt. Nein. Also ich war ja in die Planung in der Saison, die findet ja ein Jahr eher statt, war ich nicht involviert. Ich hab damals nach meiner Analyse sozusagen, nach bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben, wie dieses Ergebnis zustande kam. Und natürlich ist es in Teilen eben erklärbar über diese Sondereffekte. Die bringt einen Aufstieg so mit sich, die bringt verschiedene andere Faktoren mit sich, die bringt im Quervergleich von Stichtag zu Stichtag, gibt es halt Entwicklungen, die man klar benennen kann. Seit ich sozusagen die Finanzverantwortung auch selber habe, ist aber zum Beispiel auch klar, betriebliche Kosten entwickeln sich allgemein der Inflation, die wir draußen eben haben, nachgelagert eben auch in so einem Fußballverein. Das ist eine Entwicklung, die findet einfach statt, die findet gerade überall statt. Mit jedem Vertrag, den wir neu abschließen, steigen quasi die Einkaufskosten oder die Personalkosten oder was auch immer. Und um den Bogen zu kriegen, vielleicht zu 23/24, das zweite Halbjahr. Auch da gibt es natürlich wieder Sondereffekte, wir sind nämlich nochmal aufgestiegen. Und auch die Aufstiegsprämie, die da fällig wurde, war natürlich jetzt erstmal so in dieser Planung nicht drin. Und so entwickeln sich die Finanzen auch hier und da ein bisschen dynamisch. Ja.
Das wäre dann sehr konservativ geplant gewesen. Ohne Aufstiegprämie.
Also wir haben Aufsteiger. Wir haben konservativ geplant. Ja,
natürlich.
Also am Ende guckt man ja immer, wie viel Gehaltsbudget für die erste Mannschaft kann man sich leisten, will man sich leisten. Und das Gehaltsbudget ist auch eins dieser Dinge, die im Lizenzierungsverfahren ja angegeben werden müssen und wo man dann über den DFB Benchmarks bekommt. Und da wissen wir, dass dieses Gehaltsbudget im unteren Drittel der Liga lag. Und das ist eher natürlich eine konservative Planung. Ne? Und
natürlich.
Dass es damit zum Aufstieg gereicht hat, ist umso höher zu bewerten an der Stelle.
Bis heute eigentlich noch nichts zu erklären. Also
wahrscheinlich gibt es Erklärungen, aber
ja.
Also Martin, wir haben das
ja noch so ein bisschen surreal.
Es ist immer noch surreal. Das ist ganz ehrlich jetzt auch gerade. Wir nehmen ja diesen Podcast ein paar Tage vor dem Köln-Heinspiel auf. Wer hat uns das vor einem Jahr gesagt, dass wir freitagabends gegen 1. FC Köln spielen? Das ist ja irre. Und deswegen, ich musste gerade in mich hineinschmunzeln, weil wir relativ zeitnah nach deinem Einstieg ein Interview gemacht hatten. Und da hattest du gesagt, wir haben keine Aufstiegserwartungen. Das war, glaube ich, tatsächlich im Januar, als wir gesprochen hatten. Wir haben keine Aufstiegserwartung. Das wäre mit unserem Budget vermessen. Wenn es trotzdem passierte, wäre es außergewöhnlich. Aber das lässt sich eben nicht erwarten. Und das tut auch niemand. Selten hat sich jemand so gerne wahrscheinlich vertan wie du an dieser Stelle.
Ich würde sogar sagen, die Aussage ist nach wie vor richtig. Also wenn man jetzt irgendwie unterstellt, dass Fußball ein Geschäft ist, wo man für mehr Geld bessere Spieler kriegt, grundsätzlich, und man ein Budget im unteren Drittel der Liga hat. Und im Januar, als diese Aussage getätigt wurde, standen wir im Tabellenmittelfeld, im gesicherten Mittelfeld, dann ist die Aussage auch nach wie vor richtig. Umso außergewöhnlicher ist es in der Tat, was dann in der Rückrunde passiert ist. Also das kann man einfach dann nicht anhand des Ressourceneinsatzes erwarten.
Nein, das kann man nicht.
Nach wie vor eine Aussage, allen, zu der ich stehe.
Ja, ich wollte sie dir auch nicht wieder wegnehmen, weil ich das wirklich so bemerkenswert finde. Aber wenn man solche Aussagen tatsächlich mit ein paar Monaten Verspätung nochmal liest und denkt, wie weit sich dieser Club eigentlich tatsächlich entwickelt hat, was hier eigentlich passiert ist in den letzten Monaten, ne, kriegt das halt einfach nochmal so eine ganz besondere Note, finde ich. Und das muss man sich einfach immer wieder sagen.
Stell dir mal vor, du wärst Fünfter geworden. Das wäre ein super großer Erfolg gewesen mit dem Etat. Aber du wärst nicht im DFB-Pokal. Du wärst nicht aufgestiegen in die zweite Liga. Das heißt, du wärst jetzt mit einem schlechten Etat auch in der dritten Liga wieder eher unten in der unteren Hälfte etatmäßig unterwegs und müsstest dann erklären, warum das vielleicht jetzt nicht ganz so gut läuft oder sowas. Und gar nicht vorstellbar, was wir jetzt für Luxusprobleme haben.
Dann. Es sind wirklich Luxusprobleme. Es ist eine irre Entwicklung. Ja. Als dann klar wurde, dass wir oben mitspielen und immer klarer wurde, dass wir eine reale Aufstiegschance haben, hat sich auch mein Arbeitsfokus, mein täglicher Arbeitsfokus natürlich komplett verschoben, weil man auf einmal zweigleisig planen musste. Anders als, ich sage jetzt mal, die Kollegen aus Ulm, die, glaube ich, im Winter schon oben mit dabei waren, haben wir uns erst ernsthaft im März mit dem Thema, in welchem Stadion wollen wir eigentlich zweite Liga spielen, so richtig beschäftigen können. Dafür gab es ja vorher gar keinen richtigen Anlass und die Zeit ist halt auch knapp. Und auf einmal hieß es, ja, wir müssen irgendwie sehen, dass wir eine Ausnahmegenehmigung kriegen, weil wir natürlich ganz viele Lizenzierungsvorgaben reißen. Wir sind mit der DFL im Austausch gewesen, haben Konzepte entwickelt, haben die mit ersten indikativen Kosten und Genehmigungsrisiken und Chancen und so weiter und so weiter. Das war auf einmal ein völlig anderes Arbeiten als in der Zeit davor. Und als es dann auch feststand, dass wir aufsteigen und das alles in die Umsetzung gehen musste, hat sich das nochmal potenziert. Weil kann man sich ja vorstellen, so eine Baustelle, wir haben ungefähr 1,8 Millionen Euro im Sommer erstmal in dieses Stadion investiert. Ein Großteil davon wird die Stadt uns zurückerstatten, weil das auch Dinge sind, die langfristig im umgebauten Stadion ihren Platz haben. Aber wir mussten erstmal 1,8 Millionen Euro verbauen. Und das war ja nicht ein Auftragnehmer, der ein Gewerk herstellt, sondern das waren am Ende 43 kleinere oder größere Projekte, die halt in kürzester Zeit geplant, genehmigt, ausgeführt und koordiniert werden mussten. Da war erstmal 2 Monate an gar nichts anderes zu denken. Und gleichzeitig hat sich natürlich durch diesen Aufstieg auch auf der Finanzseite, wir sprechen ja gerade über Finanzen, einiges tun können, weil wir haben vorbereitete Aktionen zur Einwerbung von Eigenkapital dann einfach auch komplett umsetzen können und da Mittel eingeworben durch die Ausgabe frischer Aktien, die unseren Liquiditätsstatus deutlich verbessert haben, die uns jetzt eben die Möglichkeit geben, viel schneller zu investieren, viel schneller zu professionalisieren, als das eigentlich gedacht war, wo man einfach aufgrund dieser tollen Chance des Aufstiegs gezwungen war, innerhalb von kürzester Zeit diese Welle auch möglichst zu reiten, in einer Art und Weise, dass man da nichts verschenkt, nichts liegen lässt, das was, wenn das Eisen gerade so heiß ist, dass man es halt so lange schmiedet, wie es heiß ist. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen auch.
Wollte ich gerade sagen, also mein Eindruck ist bis jetzt eigentlich auch, dass es ganz gut gelungen ist, auch gut, als normaler Stadionzuschauer kriegst du von den 1,8 Millionen relativ wenig mit, die da investiert worden sind. Das ist tatsächlich eher nur für Fernsehen und sonstige Einrichtungen gewesen.
Und ja, es ist so, ja, genau.
Also, keine Komfortsteigerung jetzt für mich als
keine, und so weiter. Ne? Nee, bin ich dabei.
Bis so. Auf die Drehkreuze vorne natürlich. Die natürlich.
Ja, das waren 35.000 Euro, das ist ein kleiner Klacks dabei. Aber Nee, es ist in der Tat so. Also die ganze Verkabelung, das Flutlicht, die Medientribünen, die Kamerapodeste mit allem, was dazugehört, alles, was unterirdisch an Kabeln verlegt worden ist, da hat der Zuschauer nicht viel von.
Genau.
Außer dem Umstand, dass wir zweite Liga hier im Preußenstadion haben.
Das sollte auch kein Meckern sein.
Ne? Nein, gar nicht, habe ich auch nicht so aufgefasst, natürlich. Ja. Nee, aber das ist, man wundert sich, was da an Geldern zusammenkommt.
Genau.
Sind auch Investitionen einfach notwendig gewesen, ehrlicherweise in Dinge, die wir als Betreiber, wo wir in der Pflicht stehen, Batteriepacks für die Notstromversorgung, Sachen, die in die Jahre gekommen sind. Das ist ja nicht so, dass hier alles in einem Zustand war, der einem Neubau entspreche, sondern da sind natürlich auch ganz viele Dinge hier und da mal auf die lange Bank geschoben worden und jetzt, wo ein bisschen Geld da war und die Möglichkeit besteht, solche Dinge anzupacken, haben wir es natürlich auch gleich umgesetzt.
Aber wahrscheinlich noch nicht die letzten Investitionen dann gewesen, die jetzt auch noch vor dem wirklichen Umbau kommen, oder? Also,
ja,
also zweiter Eingang und so weiter ist auch noch immer ein Gespräch. Ne?
Die Südtribüne ist jetzt eigentlich in einem Zustand, wo ich sagen würde, damit kann man die nächsten Dekaden arbeiten.
Okay.
Wir werden noch ein bisschen, was interne WLAN-Versorgung angeht, nachlegen können. Es gibt Ideen, dass wir im Keller vielleicht noch zusätzliche Räumlichkeiten schaffen, wo ein Physioraum, der vielleicht noch gebraucht wird oder so, entsteht für kleines Geld. Aber grundsätzlich ist die Südtribüne jetzt schon in einem Zustand, wie er auch nach Stadionumbau hätte sein sollen. Das heißt, damit können wir sehr, sehr gut arbeiten.
Gut.
Natürlich ist das für die Leute draußen. Also ich greife noch einmal kurz zurück. Der moderne SC Preußen Münster, wie wir ihn jetzt heute kennen, der ist ja 2016 entstanden. Damals mit dem Führungswechsel, mit dem Thema Ausgliederung und auch mit Walter Seinsch, der das Thema Stadion so offensiv in die Öffentlichkeit gebracht hat, dass das dann sich zu dem entwickelt hat, was heute passiert ist. Und damals hieß es immer, ja, wenn es zum Stadion konkrete Stände gibt, dann werden auch Leute kommen, die sagen, wir investieren in SCP. Das hat in ein paar Jahre gedauert. Hat sich nicht viel getan. Da waren es Gremienmitglieder, die gezeichnet haben, um den Club zu helfen. Heute ist das ein bisschen anders. Ihr habt tatsächlich mittlerweile viele Investoren, die von außerhalb kommen, die aber irgendwie trotzdem eine Beziehung haben zum Club. Das ist ja so ein bisschen eine Mischung aus gewollt und hat sich ergeben durch den Erfolg. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie eure Finanzausstattung im Moment so ist, jetzt mit Blick auf die Zeichnung, die ihr im Sommer veröffentlicht habt?
Also erstmal, ja, das Stadionprojekt war ein wesentlicher Treiber, die Leute davon zu überzeugen, in Preußen-Münster zu investieren, weil das Stadion natürlich selber die langfristigen wirtschaftlichen oder die langfristige wirtschaftliche Stärke des Vereins halt massiv erhöht. Die Wahrheit ist, mit dem Stadion, wie es heute ist, wäre irgendwann Profifußball einfach in Münster nicht mehr finanzierbar. Wir haben, sollten wir jetzt nochmal in die dritte Liga zurückgehen, das Problem, dass wir keinen ausgeglichenen Haushalt hinkriegen bei gleichzeitig kompetitivem Gehaltsbudget oder andersrum, wenn wir wettbewerbsfähiges Budget haben, werden wir das nicht mit einem ausgeglichenen Haushalt hinkriegen. Das wird sich erst mit dem neuen Stadion ändern. Und da haben wir natürlich sehr viel Zeit investiert, um mit Businessplänen, aber auch Benchmarks im Vergleich zur Konkurrenz einfach zu ermitteln, wo stünden wir denn mit einem neuen Stadion in der dritten Liga und in der zweiten Liga. Und haben damit eben dann auch die Eigenkapitalgeber überzeugt, dass Preußen Münster sich zu einem etablierten Zweitligisten entwickeln kann, der dann auch eine ganz andere Werthaltigkeit hat, wo die Anteile eine ganz andere Werthaltigkeit haben. Und so gibt es in der Tat Investoren, die sagen, ich mache das aus einer Verbundenheit zu Preußen Münster gegenüber, vielleicht auch eher im kleineren Stil. Dann gibt es aus dem nordamerikanischen Raum, wo wir eine Initiative gefahren haben, Investoren, die sagen, ich glaube an eine Wertsteigerung und für mich ist das natürlich reines Risikokapital. Mich hat es trotzdem sehr gefreut, dass die meisten davon mittlerweile hier waren und sich auch ein Spiel angeguckt haben und auch begeistert waren von all dem. Das sind auch alles fußballaffine Investoren. Das war in einem Umkreis gesucht, der nur sportaffine und fußballaffine Menschen beinhaltete. Und im Ergebnis haben wir eben jetzt, auch in Verbindung übrigens mit dem Planergebnis, das wir in der laufenden Zweitligasaison planen, die Möglichkeit eben A, Investitionen finanzieren zu können, ins Jugendzentrum, in digitale Tools und so weiter, aber eben auch uns ein paar Rücklagen aufzubauen, die wir im Zweifel auch in der dritten Liga wieder brauchen, um eben trotzdem wettbewerbsfähige Budgets darstellen zu können und in 27 anzukommen mit soliden Finanzen, mit einer wettbewerbstauglichen Mannschaft und auch mit einer professionellen Infrastruktur.
Zwei Fragen hätte ich dazu noch. Zum einen, wie kommt man denn überhaupt als Preußen Münster, und da müssen wir auch und dürfen auch ein bisschen ehrlich sein, kein Club mit einer großen überregionalen Strahlkraft bundesweit, so, das wäre jetzt vielleicht vermessen, irgendwo ins Ausland zu gehen und Leute anzuwerben, zu sagen, hier, wir haben hier so einen popligen Drittligisten, aber eine Perspektive, wollt ihr da nicht Geld geben? Wie passiert sowas? Das geht doch wahrscheinlich über Kontakte, die ihr habt, oder?
Ja, also es gibt aus dem Umfeld der Investoren einen speziellen Menschen, den ich sehr ins Herz geschlossen habe, der wie ein Mentor und auch Berater für mich persönlich wirkt, der aus Amerika kommt, aber Familie hier in der Region hat. Und der hat sich damals entschieden, das ist so 2 Jahre her, 1,5 Jahre her, mit einem kleinen Betrag bei Preußen Münster einzusteigen. Und war seitdem auch immer nah dran und man hat sich immer wieder ausgetauscht und er hat immer wieder gemerkt, was hier eigentlich für eine Zugkraft drinsteckt und wie viel Entwicklungspotenzial. Und er hat dann im Februar 24, als ich also gerade diese Geschäftsführungstätigkeit hatte, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, es gibt in Amerika unfassbar viel Geld für Risikoanlagen. Und der hatte in Amerika auch ein Baseballteam über einen Investmentbroker verkauft und wollte den Kontakt zu diesem Investmentbroker herstellen. Dann haben wir eben alle Unterlagen vorbereitet, die man dafür eben so braucht, und sind dann in die Vollen gegangen, als der Aufstieg feststand, und haben dieses Zeitfenster halt genutzt, um zu zeigen, okay, wir haben jetzt einen Track Record, 2 Aufstiege nacheinander, das Stadionprojekt ist mehr oder weniger offiziell demnächst durch die Tür geschoben, hier entwickelt sich was, hier kannst du noch zu einem Preis einsteigen, wo eine Wertsteigerung über die Zeit für dich interessant sein kann. Und dann haben eben, da haben wir Klinken geputzt, das waren jetzt am Ende ein gutes Dutzend neuer Investoren aus Übersee, aber wir haben bestimmt mit der vierfachen Anzahl auch Gespräche geführt, natürlich haben auch welche gesagt, ist für mich alles zu weit weg oder ne, kommt nochmal wieder, wenn ihr ein paar Jahre mehr Track Record habt. Ja, aber nichtsdestotrotz haben eben auch viele uns direkt das Vertrauen geschenkt. Und darüber ist das letztendlich entstanden. Und das war für uns ein absoluter Gewinn, der uns jetzt die Übergangszeit bis 27 wirklich mit einer stabilen finanziellen Grundausstattung erlaubt.
Aber das musst du vielleicht nochmal für Laien erklären. wir haben ja im Zuge der Ausgliederung damals so oft gehört, dass der SC Preußen im Grunde eine investorenfeindliche Struktur für sich gewählt hat, auch weil es die Mitglieder so wollten. Ne, wir wollten hier verhindern, dass irgendeine Heuschrecke kommt, irgendein Investor, der den Laden übernimmt und dann bestimmt, wo es lang geht. Da gibt es ja genug schlimme Beispiele für. Deswegen sind, glaube ich, die meisten auch d'accord damit. Für euch, für die Arbeit, macht es das wahrscheinlich manchmal ein bisschen schwieriger.
Nee.
Du schüttelst schon den Kopf.
Genau, weil wir haben ja eine Konstellation über die verschiedenen Satzungen der verschiedenen Gesellschaften, dass die Investorenseite, die also die Kommanditisten in der Kapitalgesellschaft darstellen, genau gar kein Mitspracherecht haben in Bezug auf die Ausrichtung der Geschäftsführungs GmbH, sprich auf die Bestellung oder Abberufung von Geschäftsführern. Noch nicht mal paritätisch, also wirklich gar keinen Einfluss, sondern der Beirat, der über die Geschäftsführungs GmbH und die Besetzung der Geschäftsführungsposten entscheidet, ist rein aus gewählten Mitgliedern des EVs besetzt oder wird rein über gewählte Mitglieder des EVs gesteuert. Und das haben wir auch ganz genau so allen Investoren und allen, die es werden wollten, mitgeteilt. Es ist nicht wie in England beispielsweise. Man kauft sich einen Club, man ist mit so und so viel Prozent beteiligt und man kann entsprechend mitreden. Wir haben allen gesagt, das ist in Deutschland wegen 50+1 eine Besonderheit, dass das eben nicht so ist. Und dementsprechend gibt es auch gar keinen Versuch der Einflussnahme. Sondern wenn, dann komme ich auf einen Investor zu, weil da sind wirklich interessante Persönlichkeiten dabei, die viel Lebenserfahrung, viel Business-Know-how haben. Und dann fragen wir mal und holen uns Rat. Und das gilt aber auch für die lokalen Investoren, die hier aus dem Umfeld stammen, genauso. Und dann nehmen wir den Rat auch gerne an, aber es ist tatsächlich keine aktive Einflussnahme von außen A möglich und B auch kommt in der Praxis nicht vor.
Da stellt sich natürlich eine böse Anschlussfrage, für sowas bin ich ja immer zu haben. Gesetzt uns dem Fall, es käme allerdings so ein Großinvestor, der sagt, hier, wir machen euch richtig reich, aber wir wollen natürlich dafür auch was mitgestalten dürfen, um es mal euphemistisch auszudrücken. Wie schwer wäre das, da Nein zu sagen, beziehungsweise halt auch wirklich handfest zu sagen, das geht hier nicht und nicht so ein Spiel wie bei 60 oder so zu betreiben, dass man da versucht, irgendwelche Hintertüren zu öffnen und
Also Stand jetzt ist es halt über die Satzung tatsächlich ja gar nicht möglich. Das heißt, es müssten Satzungsänderungen her. Ich weiß nicht, ob das irgendwann in der Zukunft Sinn machen kann. Im Moment ist die Clubausrichtung eben so, dass wir sagen, wir sind aus uns selbst heraus mit dem neuen Stadion so wirtschaftlich tragfähig, dass wir jetzt nicht auf den einen Geldgeber angewiesen wären, der das Ganze irgendwie dauerhaft finanziert oder sowas in die Richtung. Okay. Das passt auch, glaube ich, nicht zu der Entwicklung der letzten Jahre, wenn jetzt so einer käme. Also wir haben ja den Erfolg des Vereins auf ganz viele verschiedene Schultern verteilt, wir haben das Sponsoring auf ganz viele verschiedene Schultern verteilt und ausgebaut. Die Fans tragen ihren Teil dazu bei, dass sie immer mit ausverkauftem Haus hier die Spiele verfolgen. Wir entwickeln unser Merch weiter und so weiter. Also wir machen uns unabhängig von einzelnen Einflüssen, sondern stellen das Gesamtsystem Preußmünster auf viele Beine und viele verteilen es auf viele, viele Schultern. Und insofern sehe ich da auch im Moment überhaupt keinen Ansatzpunkt.
Finde ich gut. Also eine gute Antwort für mich.
Am Ende muss man sagen, entscheiden das letztlich die Mitglieder des EVs alleine, denn sie sind alleinig natürlich für Satzungsveränderungen zuständig.
Natürlich ist die ganz große Frage, wenn wir jetzt über Investoren reden, die Geld bringen, das ist, glaube ich, das, was die Leute draußen auf den Rängen noch am ehesten interessiert, fließt denn Geld in die Mannschaft? Also seid ihr in der Lage, nicht nur in Steine zu investieren, sondern auch in Beine, wie man so schön sagt?
Intelligente Oberschenkel?
Ganz genau, Martin.
Naja, mittelbar ist ja das Ziel, den Verein so aufzubauen, dass wir eben aus uns selbst heraus so viel Geld nach Bezahlen aller Fixkosten haben, dass wir daraus eine Mannschaft bezahlen können, die uns sportlichen Erfolg sichert. Und indem sie eben diese Investitionen, die dafürhin nötig sind, erlauben, wird das natürlich irgendwie, am Ende zahlt alles auf die sportliche Leistungsfähigkeit ein. Fußballverein will keinen Gewinn machen, Fußball will Spiele gewinnen. Und dieses Spielegewinn schaffen wir eben, indem wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen setzen, die uns das erlauben, hochtalentierte Fußballer zu bezahlen, die dann entsprechend die Tore schießen. Aber es gibt jetzt keine direkte Beziehung 1:1, der Sponsor hat sich gewünscht oder der Investor hat sich gewünscht, von meinem Geld wird bitte ein neuer Linksverteidiger gekauft. Diese Form der Einflussnahme ist, wie gesagt, gar nicht vorgesehen, wird auch nicht praktiziert. Und am Ende ist es natürlich im Fußballverein so, jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Und jede Entscheidung, den Euro für in die Mannschaft zu stecken, die fehlt im Investitionsbereich und andersrum. Aber da habe ich das Glück, dass ich mit Ole ja jemanden an meiner Seite habe in der Geschäftsführung und Philipp wird sich da genauso einfügen, dass wir immer die Gesamtinteressen des Vereins im Auge haben und langfristig denken und da eben Einigkeit herbeiführen, wie wir unsere knappen Ressourcen tatsächlich auf Investitionen, auf Sport, auf Konsum, auf was auch immer entsprechend aufteilen.
Wäre denn dann im Winter noch Etat für die Mannschaft vorhanden, dass eventuell auf irgendwelche Eventualitäten reagiert werden könnte?
Also das betrifft jetzt ein sportliches Thema. Genau. Grundsätzlich ist es bei uns so organisiert.
Aber auch finanziell
halt. Ja, genau. Es gibt quasi ein festgelegtes Gehaltsbudget, wo auch die Aufsichtsgremien zustimmen müssen, wie hoch das ist. Und in diesem Budget ist Ole als Geschäftsführer Sport auch autark und kann damit oder verwaltet das sozusagen autark. Und sollte es eben den Wunsch geben, aus seiner Richtung den zu erhöhen, aus irgendeinem Grund, dann reden wir drüber und werden die beste Entscheidung treffen, wie wir in diese Langfriststrategie Sommer 27 vernünftig da ankommen, wie das am besten reinpassen. Das kann mal so bewertet sein, je nachdem, wie sich Dinge entwickeln.
Wir sollten vielleicht jetzt sicherheitshalber erwähnen, dass dein gerade als, ich vermute das mal, symbolisch verwendeter Linksverteidiger nicht zwingend die Position ist, auf der wir uns noch den verstärken
müssen. Den Linksverteidiger nehme ich immer her an der Stelle.
Das ist, genau. Ist ein Klassiker, der sucht immer jede Mannschaft.
Das ist ein so. Symbolfoto.
Ja. Ein Symbol, nicht ein real. Symbol.
Kannst auch Mittelstürmer zu sagen, wird auch immer und überall
gesucht. Denn aus dem Sport willst du dich heraushalten, ne? Wie gesagt, wegen Aufgabenteilung und das soll bitte.
Ich kenne mich auch nicht aus mit dem konkreten Spielen des Fußballs. Ja, also ich war selber kein Fußballer und ich maß mir da auch kein Urteil an. Bin ich Gott froh, dass das jemand anders macht.
Ja. Hättest du als Jugendlicher gedacht, dass du mal in einem Fußballverein arbeitest?
Also ich habe zumindest viel Zeit vor diversen Fußballmanager-Spielen verbracht und natürlich als kleiner Junge träumt man von sowas irgendwie schon. Ne? Ja, doch, würde ich lügen, wenn ich sage nein.
Um das Thema Finanzen abzuschließen, was für ein Interesse haben denn eigentlich Leute? Also du hast das vorhin mal so gesagt, es geht um eine Wertsteigerung. Also wenn ich heute 100 Euro reinlege, steigt der Wert der Anteile, die ich habe, weil der sportliche Erfolg meines Clubs steigt und dann sind meine Anteile am Ende 150 Euro wert. Also jetzt mal sehr laienhaft gesprochen. Aber was haben dann wirklich Investoren davon? Also das Geld liegt ja sozusagen dann trotzdem noch hier. Es macht sich ja erst, würde sich ja erst bezahlt machen, wenn diese Anteile wieder rausgezogen oder verkauft werden. Was ist so die Intention bei solchen Geschichten? Ist das langfristig angelegtes Geld? Soll das da geparkt werden? Hat das steuerliche Gründe? Warum macht man das?
Nein, das sind erhoffte, erwartete Wertsteigerungen. Das ist im Fußball ein bisschen verrückt tatsächlich, weil nach, ich sag mal, Lehrbuch wird sich ein Aktienkurs immer danach berechnen, was kann ich eigentlich an Dividende erwarten über die Zeit. Wir haben aber auch da ganz transparent gesagt, eine Dividende setzt ja voraus, dass ich also nachhaltig finanzielle Gewinne erwirtschafte und die habe ich dann notwendigerweise nicht vorher in den symbolischen Linksverteidiger investiert. Und deswegen gibt es auch kein Versprechen, dass wir Dividenden in nennenswerter Art und Weise vorhaben auszuzahlen. Sondern es gibt die Erwartung, und das funktioniert im Fußball halt empirisch gesehen tatsächlich, dass Vereine, die nachhaltig höher spielen, die höhere Umsätze generieren, die ein höheres Renommee mit sich bringen, am Ende auch darüber eine Wertsteigerung erfahren, die sich auf privaten Märkten, wenn Aktien können ja verkauft werden, wir sind zwar nicht börsengehandelt, aber natürlich kann man seine Aktien jederzeit an einen Käufer weiterverkaufen. Und da ist die Hoffnung, dass das eben funktioniert. Und ehrlicherweise profitiert ja auch das Gesamtnetzwerk aller Investoren, die wir haben, dadurch, wenn das Netzwerk größer wird, weil dann findet man eben vielleicht auch mal wahrscheinlicher einen Käufer irgendwann. Und so ist die Herangehensweise, so sind die Motive, neben eben den, ich sag mal, Preußen sehr verbundenen lokalen Investoren, die das Ganze auch vielleicht eher wie so ein Sponsoring sehen und so weiter. Und wir haben natürlich auch ein paar Auszahlungen im emotionalen Bereich. Wir laden ab und zu mal Investoren in die Kabine ein, sprechen aus dem Nähkästchen, geben Insider-Informationen, die man jetzt nicht Carsten Schulte auf der Webseite oder im Podcast hört.
Ey!
Ja, ich muss da, gehört alles
das
dazu.
Das Preußenjournal will das
wissen. Es ist schon mit ein bisschen Exklusivität auch hier und da verbunden, aber das sind so im Prinzip die Motivationen, die dahinter stecken. Und dementsprechend versuchen wir eben auch diesen Kreis der Aktionäre grundsätzlich immer ein Stück weiter zu erweitern, weil Eigenkapital in Form von Aktieneinnahmen ist natürlich das, was angesichts auch der Restriktionen, die man im Lizenzierungsverfahren einhalten muss, was Eigenkapitalvorschriften angeht, Liquiditätsnachweise, ist das Beste, was man haben kann. Insofern sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt.
Als Preußen angefangen hat, Aktien auszugeben, war der Preis, glaube ich, 1 Euro pro Aktie. Mittlerweile ist das ja auch durch Wirtschaftsprüfer und so weiter hochgestuft worden auf 1,30 oder sowas?
Es gab bis 30. Juni einen Mindestpreis, der lag höher als 1,30 schon. Aber,
also da siehst du ja auch schon, dass da eine ziemliche Wertsteigerung stattgefunden hat innerhalb dieser paar Jahre. Also schon eine Anlage, wenn man das so sagen will.
Liebe Investoren, sofern Sie diesen Podcast hören, melden Sie sich vertrauensvoll bei Dr. Markus Sass, dem Mann, dem Sie Ihre Millionen anvertrauen können. Werbung Ende. Wir machen mal kurz einen Deckel drauf auf das Thema Finanzen und gucken gleich einmal auf das Lieblingsthema all unserer Tage und der Zukunft, nämlich das Stadion.
Ach, haben schon lange nicht mehr drüber gesprochen.
So ist das nämlich. Und wir werden Markus Sass gleich ausquetschen und er muss uns alles verraten, was er weiß zum Thema Stadion, wann es losgeht, was gebaut wird und alles andere. Gleich nach dem nächsten Jingle.
So, da beginnen wir jetzt mit meinem Lieblingsthema, das Thema Stadion.
Meins auch.
Ja. Meins auch.
Warum nur 20.000?
Ah, steht so im B-Plan.
Genau. Aber kann man da nicht noch mehr machen? Du kennst das.
Nein. Lass uns diese eine Frage wenigstens eben die Kuh vom Eis bringen. Nein, aktuell können wir nicht mehr als 20.000 reinbringen und ist, glaube ich, auch jetzt planerisch im Moment gar nicht vorgesehen. Also selbst wenn wir wollten, ginge das, glaube ich, mit dem Entwurf, den wir haben, ginge das jetzt
Also wenn nicht du mehr. Das neu machen wollen würdest, also müsstest du es komplett neu aufrollen, das ganze Verfahren über Jahre und die Aussicht darauf ist so gering, dass es sich überhaupt nicht lohnt. Würde ich jetzt mal so als Leiser. Also
es ist ja auch nicht nur der Stadion und der Footprint, den man für ein größeres Stadion bräuchte, es ist ja auch alles andere drumherum, ja. Lärm und Parkplätze.
Genau.
Und da sind wir einfach wirklich hart limitiert.
Ja. So, zweite Frage und das ist das, was mich umtreibt. Jetzt werden in das neue Stadion, und jetzt, ich hoffe, ich habe die Zahl im Kopf, 19.165.
Ja.
Ihr kriegt nicht mal die 20.000 voll. Was ist denn da passiert? Warum verschenkt ihr 835 Plätze?
Ja, also die Bieter mussten in dem Verfahren eine Mindestkapazität einhalten, die war bei 19.000 definiert. Und es war aber auch klar, jeder, der mehr bringt, kriegt dann natürlich auch mehr Pünktchen und bessere Bewertungen, wenn er mehr bringt. Letztendlich mussten die Bieter die Gesamtkapazität festlegen unter eben dem zur Verfügung stehenden Platz. Sie mussten ins Baukostenbudget rein, sie mussten in den Stellplatznachweis rein. Da gab es dann Vorgaben, eben keine Hochbauten bei den Parkgaragen bauen zu können. Das heißt, du bist über die Anzahl der Pkw-Stellplätze in dem Schlüssel, den es dann gibt, auch limitiert, wie viele Plätze du anbieten kannst letztendlich. Du musst auch Toiletten und Kioske und Points of Sales und alles, was damit zusammenhängt, im Versorgungsbereich eben auf die Gesamtkapazität einstellen. Und am Ende haben, das darf ich sagen, alle drei Bieter eine ähnliche Kapazität gehabt, leicht über 19.000, weil das am Ende der wirtschaftlichste Kompromiss war, um ins Budget zu kommen und all diese Randbedingungen einzuhalten. Und dann waren uns, sage ich jetzt, als Stadt und SCP auch die Hände gebunden, weil wir konnten ja nur das beauftragen, was uns angeboten wurde nach vier Verhandlungsrunden. Und das war eben das Wettbewerbsergebnis. Leider Gottes fehlen ein paar zu den 20.000. Wir müssen mal sehen, wie wir da in Zukunft mit umgehen. Ich habe in die vier Jahre in München, die ich damals für die Firma Compagnie gearbeitet habe, eigentlich immer nur mit Machbarkeitsstudien verbracht, wie ich in bestehende Stadien noch mehr Kapazität irgendwie reinkriege. Das hat hier und da funktioniert. Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, das in ein paar Jahren anzugehen. Wenn wir eben merken, trotz dessen, dass es hoffentlich immer voll ist, gibt es hier kein absolutes Verkehrschaos und es gibt irgendwo Spielraum, um hier und da noch eine Erweiterung mal anzudenken wenigstens.
Spätestens, wenn der Bahnhof da ist, ne?
Ja, ach, das Thema, diese Mobilitätsstation, grandiose Idee, dass wir uns nicht missverstehen.
Richtig und wichtig.
Fit Punkt. Für die Stadt Münster, absolutes Prio-Thema. Aber wenn wir darauf warten mit irgendwas, da können wir uns, glaube ich, keine Ahnung, das ist da so 10 Jahre oder sowas da. Also wenn man sich allein überlegt, was die Bahn für eine Vorlaufzeit hat für sowas, ist unmöglich. Aber das ist ein völlig anderes Thema, wollen wir nicht aufmachen. Das lustig ist aber tatsächlich, und da nehme ich dich jetzt mal beim Wort, weil du das schon ein paar Mal so gesagt hast, aber man kann das vielleicht nochmal deutlich formulieren, mit einem Stadion mit 19.000 ein paar plus bewegt man sich im Bereich des Profifußballs auf einem eher sehr niedrigen Niveau. Klar, ein paar der Neubauten der letzten Jahre, so Regensburg, Ingolstadt, bewegen sich alle in dem Bereich um die 15.000. Paderborn hat seit Jahren 15.000. Das ist vielleicht ein etwas anderes Thema. Trotzdem bist du mit 19.000 am unteren Ende. Aber der Clou dabei ist, entscheidend ist ja nicht, wie viele Leute da reinpassen, sondern was man damit verdienen kann. Und das wäre jetzt der Teil, wo du mal sagst, das Stadion ist cool, das reicht für uns.
Das Stadion ist cool, das reicht für uns.
Oh, danke, Markus Sass. Vielen Dank für das Gespräch.
Die Anzahl zum Beispiel der Hospitality- und VIP-Plätze ist eben relativ zur Gesamtkapazität bei uns dann relativ hoch, weil es dafür in Münster aber auch eben einen Markt gibt. Und der ist vielleicht so hoch, wie er wäre in einem anderen Stadion, was insgesamt 30.000, 35.000 Plätze hat. Deswegen sehe ich das entspannt, zumal wir eben auch natürlich belastbare Businesspläne und Benchmarks haben, die eben zeigen, dass das Delta, was wir zusätzlich verdienen können, uns dann eben in eine Position bringt, dass man eben wirklich behaupten kann, für das, was wir hier vorhaben, reicht das. Ich bin auch sicher, dass wir diese 19.000 und ein bisschen mindestens in der zweiten Liga immer voll haben. Es hilft einem ja nichts, ein größeres Stadion zu haben, aber dann ist nicht auszuverkaufen. Dass es auch nie das Gefühl gibt, ich muss mich dringend um Karten kümmern. Wir erleben gerade, dass die Mitgliedschaften im e.V. durch die Decke gehen. Wir haben das nie explizit kommuniziert, dass es Vorkaufsrechte für Mitglieder gibt, aber natürlich wird das irgendwie so sein. Und ich glaube, dass das jetzt schon Entscheidungen sind mit dem Blick auf die Zukunft, wie kriege ich im umgebauten Stadion Plätze. Und das ist ja eigentlich das Beste, was du haben kannst, wenn das so in ist und der Place to be ist, wo man am Ende sein möchte. Und wie gesagt, wirtschaftlich ist so ein Stadion ein Sammelsurium an Angeboten. Diese Angebote werden von verschiedensten Menschen wahrgenommen. Da haben wir den Businesskunden, wir haben aber natürlich auch den Stehplatzkunden, der die Stimmung produziert, der uns hilft, das Business-Ticket vernünftig zu verkaufen. Wir haben demnächst überhaupt mal eine signifikante Anzahl an familientauglichen Normalsitzplätzen, sag ich mal. Allein die machen schon richtig was aus. Die fehlen uns massiv. Das ist ein ganz wertvolles Zielsegment sozusagen. Und am Ende tragen halt alle, auch die Namensrechtepartner, die für dieses coole Stadion hoffentlich irgendwann einen entsprechenden Betrag zahlen, leisten eben ihren Beitrag dazu, dass wir mehr Geld einsammeln, als es in der Vergangenheit möglich war. Und von diesem Geld werden wir dann eben eine Fußballmannschaft bezahlen, die erfolgreich Fußball spielt.
Martin, hast du gerade das Wort Stadionnamen gehört?
Ich sage dazu, glaube ich, eher nichts. Ja. Stadionname wird uns leider begleiten in naher Zukunft. Ich denke mal, ein halbes Jahr, ein Jahr ungefähr, da werden wir da auch in diesem Thema ein bisschen mehr wissen, wie es weitergehen soll, denke ich mal. Also es kann ja nur Ziel eines Unternehmens sein, möglichst früh einzusteigen, wenn so ein Stadion umgebaut wird, dass man es von vornherein mitpräsentiert und nicht erst nachher mit dabei ist. Das ist, glaube ich, so durchaus Zielsektoren, die belegbar sind, mit Zahlen belegbar sind, warum das viele auch machen. So, es war in Mainz auch so, mit der Coface Arena hieß es damals ja und direkt zum Start.
Markus, du schüttelst oder du legst den Kopf etwas schräg. Ist das, würdest du mitgehen bei dieser Logik?
Nee, also ich glaube, dass das sogar
Identitätsstiften?
Identitätsstiftend, danke.
Wenn das das Wort ist, was du suchst.
Das war das Wort, das ich gesucht habe. Ja. Ist, wenn man sich als potenzieller Namensrechtepartner schon sehr, sehr früh an so ein Projekt ranheftet, als dass man ganz am Ende nur sein Schild dranhängt. Ja. Dann wird es unpersönlich. Würden wir auch nie so machen. Also das machen wir auch mit allen anderen Sponsoren nicht so, sondern wir suchen immer Möglichkeiten, die Leute inhaltlich zu beteiligen und maßgeschneiderte Angebote bereitzustellen. Insofern stimme ich dem auch zu und wir arbeiten im Hintergrund dran. Ich kann jetzt keinen Zeitplan nennen, wann das soweit ist. Aber es ist auf jeden Fall natürlich ein Teil dessen, was dieses neue Stadion ausmacht, dass wir dann eben auch nochmal Einnahmepotenziale auch im Drittveranstaltungsbereich hoffentlich irgendwann haben, die eben dazu beitragen, das große Ganze hier zu finanzieren.
Aber es ist, Entschuldige Martin, im Kern ist es aber so, die Leute können sich schon darauf einstellen, dass der Stadionname vermarktet wird. Also das ist jetzt eigentlich keine Frage mehr, na, da können wir nochmal drüber reden, vielleicht machen wir das nicht, sondern das ist eigentlich fest eingepreist, ja. Und ist auch Teil der ganzen Finanzierung.
Ja, es ist fest eingepreist, es ist ein wesentlicher Bestandteil der Refinanzierung. So ein Stadion geht natürlich auch auf der Kostenseite mit einer höheren Pacht einher. Und wir bewegen uns in einem Umfeld, wo wir nichts zu verschenken haben, um diesen auch teilweise bei anderen Standorten quersubventionierten Fußballbetrieb, dem irgendwie zu begegnen. Und das können wir halt nur, wenn wir wirklich auch alles zusammenschmeißen und in die Waagschale legen, was wir haben.
Ja, klar. Nein, das ist, wissen wir haben ja auch da schon sehr häufig drüber gesprochen. Wir hoffen alle, dass es zu einer Lösung kommt, die alle mitgehen können in irgendeiner Form. Das ist, glaube ich, unser aller Ziel. Niemand möchte auch einen solchen Partner von vornherein verteufeln und vergraulen. Und dem Partner muss allerdings auch bewusst sein, dass das ein super heikles Thema ist und auch von seiner Seite ein paar Abstriche vielleicht nötig sein müssen, was so der Gedanke angeht, das bin ich. Ich stelle mich hier dar, also so ich alleine.
Also eine Martin-Stadelmann-Arena wird es wahrscheinlich nicht werden, ne?
Mein Angebot ist noch nicht reingegangen, sagen wir es mal so.
Das kann ich bestätigen. Das Angebot liegt nicht vor.
Wenn ich noch Lotto gewinne, dann kaufe ich mir das Ding. Ja, aber ist ein anderes Thema. Aber gut, ist wahrscheinlich irgendwie, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass ihr dass es hier in Münster nicht zu so einer Geschichte kommen würde, wie, sagen wir mal, beispielsweise, und das ist jetzt völlig aus dem Bunten, so ein Playmobil-Arena oder Trolley-Arena oder so, das wird es wahrscheinlich eher nicht werden, ne?
Nein, also das wird am Ende ein Namensrechtepartner und auch eine namensrechte Konstruktion, sage ich mal, die auf jeden Fall vertretbar und anschlussfähig ist. So viel kann ich versprechen.
Was mich noch interessierte, weil es ja um das Thema Geld geht, wir sitzen ja hier und ich habe in der Vorbereitung mal so ein bisschen eben quergeschaut in der zweiten Liga. Es gibt tatsächlich einige Stadien, die gar keine Logen haben. Wenn ich das richtig sehe, ich glaube Paderborn hat keine Logen. Müsste ich nochmal gucken, aber ich meine, die haben, also wenn ich das Stadion so im Blick habe.
Die haben jetzt einen Oberrang gebaut,
aber ich weiß nicht, ob die da auch Logen hinter haben. Ich glaube, die haben draußen nur Treppenhäuser gebaut und dann rein. Also da können mich die Paderborner Fans jetzt mal irgendwie korrigieren, aber Ulm wird keine haben. Und dann gibt es ein paar Clubs, die haben relativ wenig. Regensburg hat irgendwie ausweislich von Transfermarkt 5, Fürth hat irgendwie 12, Lautern auch. Wie, im Moment gibt es hier im Stadion wie viele Logen?
Im Moment sind es 11 Stück.
11. Und auf der neuen Nordtribüne werden ja auch Logen gebaut.
Ja,
wie viele sind da geplant?
Nochmal 17 Einzellogen und eine sogenannte Eventloge. Die hat dann sozusagen den Grundriss von 3 Einzellogen nochmal. Also im Prinzip, wenn man so möchte, Vermarktungspotenzial für 20.
Also da liegt ihr tatsächlich dann in der zweiten Liga schon plötzlich im Mittelfeld, im guten Mittelfeld.
Das ist genau der Kniff dabei. Wir machen es nicht über die Gesamtkapazität sozusagen, sondern wir stellen die Wirtschaftlichkeit eben darüber ab, dass wir das Angebot, was es hier im Münsterland gibt, nachweislich auch unserer Warteliste, die wir heute schon haben, und sind unzählige Anfragen für Logen jetzt schon reingekommen, nachdem die Pläne auch präsentiert worden sind, dass wir diese Nachfrage eben bedienen können und damit eben einen wirtschaftlichen Vorteil generieren.
Und das ist ja wirklich spannend, weil das kriegt man ja außerhalb der Spieltage gar nicht mit. Aber hier in der bestehenden Südtribüne ist ja schon ordentlich Betrieb. Also hier finden ja regelmäßig auch Veranstaltungen statt, auch von Wirtschaftsunternehmen, die in irgendeiner Form eine Beziehung zum SCP haben, die dann bewusst ihre Veranstaltung hier durchführen. Und wenn man sich die Logen anguckt, habe ich auch immer den Eindruck gehabt, es gibt tatsächlich eine hohe Begehrlichkeit, hier so einen Platz sich zu sichern. Und wenn man sich anschaut, wie die Logen hier in der Südtribüne gestaltet sind, muss man ja auch sagen, das spricht dafür, dass die Leute richtig Lust darauf haben, sich hier auch zu zeigen. Ist das auch tatsächlich was typisch so für Münster ist?
Ich glaube, das ist nicht nur typisch für Münster. Ich glaube, so ein Stadion ist immer ein emotionaler Ort. Und so eine Loge ist natürlich ein Aushängeschild für jeden, der sie mietet. Und es gab hier, glaube ich, oder gibt hier immer noch einen laufenden Wettbewerb auch. Natürlich, wer seine Loge wie ausbaut. Da gibt es ja ganz unterschiedlichste Konzepte. Wer mal eine Stadionführung hier mitgemacht hat, wird es wissen. Christian Bode war so der Erste, der diese Stadionkneipe sich reingebaut hat. Unser Hauptsponsor Fieger hat sich dann so eine familienbetonte Loge eingebaut mit einer kleinen Küche drin, weil das eben für die Werte des Familienunternehmens Fieger steht. Und so hat jeder hier quasi nach und nach auch seine vier Wände nach eigenem Gusto ausgestaltet. Hier sieht keine Loge wie die andere aus. Und man nutzt es eben für eigene Veranstaltungen. Wir nutzen die Südtribüne allgemein für Veranstaltungen, auch viel für Fortbildungsveranstaltungen im Sportbereich und dergleichen mehr, weil so ein Stadion sich dafür einfach anbietet und immer ein emotionaler Ort dafür ist. Und darum versprechen wir uns auch eben noch eine Steigerung dessen, weil auf der Nordtribüne hat man dann ja auch direkt aus dem neuen Businessbereich Blick ins Stadion. Man hat diese kleine Terrasse davor, was für Drittveranstaltungen insbesondere auch nochmal ein richtiger Gamechanger ist an der Stelle. Das sind auch keine revolutionären Konzepte, sondern das funktioniert an anderen Standorten halt bewiesenermaßen. Und das werden wir halt demnächst auch nochmal auf einer anderen Skala fahren können.
Ihr musstet, glaube ich, das ist halt vor unserer beiden Zeit gewesen, beziehungsweise eher vor deiner. Ich war da schon da, aber ich weiß nicht, wie die Regularien werden. Soweit ich weiß, hat der SCP beim Bau der Südtribüne eine Menge Geld noch selber reingesteckt in den Ausbau dieses oberen Geschosses mit den Logen, weil das eigentlich nicht in dem Budget war für den Bau der Tribüne. Wie wird denn das auf der anderen Seite sein, auf der Nordtribüne? Ist das schon sozusagen, ist der Ausbau da schon mit drin? Kriegt ihr dann das Ding komplett fertig oder müsst ihr selber auch oder eure Mieter da investieren?
Also letzteres, und das macht ja auch Sinn. Also wenn wir da eine Loge vergeben, dann wird der Mieter selber wollen, dass er den Ausbau, den Endausbau durchführt. Das heißt, man wird da so eine Art veredelten Rohbau bekommen und wird dann Boden, Wände, Decken, Ausstattung nach eigenem Gusto, nach eigenen Planungen entsprechend machen und auch finanzieren können. Das ist jetzt etwas, was sich hier schon bewährt hat und was wir auch so angelegt haben im Projekt für die neuen Logen im Norden.
Gibt es denn eigentlich auch Überlegungen, wie man Nord- und Südtribüne da Logen und VIPs, die Menschen da zusammenführt?
Ja.
dann soll ja keine Zweiklassengesellschaft oder sowas entstehen.
Überhaupt nicht. Genau. Nein, das ist eine ganz berechtigte Frage. Ideal ist es sozusagen nicht, dass man die beiden Tribünen hat, auf die sich die Hospitality-Angebote verteilen, auch zu gleichen Anteilen ungefähr. Ja, jetzt kürzlich in Karlsruhe, da sind, glaube ich, alle Stockwerke übereinander gebaut. Da hat man so eine riesen Haupttribüne mit drei Funktionsgeschossen. Ja. Das ist dann die Alternative. Hat Vor- und Nachteile. Ich finde, bei uns wird es optisch harmonisch am Ende aussehen, harmonischer vielleicht sogar aussehen. Aber in der Tat, wir machen natürlich jetzt eine Zusammenarbeit auch mit Sport5, die unser Sportrechtevermarkter sind, ein maßgeschneidertes Hospitality- und VIP-Konzept, wo wir auch unterschiedliche Zielgruppen definieren, die wir mit unterschiedlichen Angeboten ansprechen wollen. Und wo es auch logischerweise im Nachspiel vor allen Dingen noch einen Austausch geben muss fürs Networking, weil das ist natürlich für unsere Sponsoren der ganz wesentliche Treiber, warum sie bei uns auch Sponsoren werden, weil wir mittlerweile ein Netzwerk anbieten, was für viele Werbetreibende, für viele Firmen sehr, sehr wertvoll ist und wo sie mit anderen Firmenleitern, Unternehmen, Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Das können wir nicht riskieren, dass wir diesen Gedanken sozusagen auf der Strecke verlieren, sondern da gibt es konzeptionelle Überlegungen, die das auffangen.
Finde ich spannend eigentlich, aber es wird den Rahmen natürlich sprengen, dass so eine Brücke wird es nicht geben.
Eine bauliche Brücke wird es nicht geben, nein.
Genau. Das wäre aber was. Definitiv ein
Alleinstellungsmerkmal.
So eine Brücke. Ganz klar. Ich hätte auch schon so Ideen, man könnte die schwarz-weiß-grün illuminieren.
So wie der Autobahnbrücke.
Das wird was. Na, wer weiß. Ja. Kommt Zeit, kommt Brücke. Ist ja immer was zu tun. Im Moment finde ich ja noch ganz spannend. Also ihr habt ja, du hast das vorhin ja schon mal so anklingen lassen, es gibt ja einen Pachtvertrag mit der Stadt. Der musste ja auch jetzt in den letzten Jahren mal aktualisiert werden, wegen der veränderten Gesellschaftsform, die der SCP hat. Und die Rede ist ja immer davon, dass die Pachtzahlungen ligaabhängig sind. So, das unterscheidet euch vielleicht von anderen Projekten, wo man das damals vielleicht nicht so gemacht hat und die dann aus verschiedenen Gründen in Probleme geraten sind, aber das ist nicht unser Ding. Müsst ihr denn jetzt schon Zweitliga-Pacht zahlen oder habt ihr da noch so eine Übergangsregelung, weil das Stadion auch noch nicht den Ertrag abwirft?
Nein, also der Pachtvertrag, der für uns maßgeblich ist, der wird erst mit kompletter Übergabe des Stadions zur Wirkung kommen. Wir haben im Moment einen Pachtvertrag, der eben der ist, der vor ein paar Jahren abgeschlossen wurde, korrigiert um das, was wir an Trainingsplätzen dazu bekommen haben, korrigiert um das, was an Kapazität zwischendurch in der Westkurve weggefallen ist. Und es wird noch einen Übergangspachtvertrag geben, weil wir ganz viele Themen regeln müssen in der Bauzeit, wo wir ja zwar grundsätzlich Hausherr sind, aber wo natürlich jemand auf der Baustelle ist, wo gewisse Schnittstellen entstehen und so weiter. Da sind wir mit der Verwaltung im Austausch, diesen Übergangspachtvertrag jetzt auch möglichst zeitnah abzuschließen, weil die Baustelle wird ja dann irgendwann demnächst losgehen. Und 27 gilt, wenn das Stadion fertig ist, ein ganz neuer Pachtvertrag, der dann auch gar nicht mehr so viel gemein hat mit dem davor.
Du hast das Stichwort ja jetzt eigentlich quasi auch gegeben. Wo stehen wir jetzt eigentlich, was so den Zeitablauf abgeht? Wir sehen da hinten ein kleines Helmichdorf schon stehen. Hat das irgendeine Bedeutung, außer dass sie nur Platz brauchten? Und heute fuhren auch so zwei kleinere Bagger über die Parkplätze. Das konnte man sehen.
Genau, also Helmich hat vorbereitend also Baustellen, Einrichtungsinfrastruktur hier schon mal hingebracht, offensichtlich.
Genau, das kann man nicht verstecken.
Es ist kein Geheimnis mehr. Wir haben euch entdeckt.
Ja. Also es gibt auch einen Artikel dazu im Preußen-Journal.
Genau.
Kann man also nicht mehr verneinen. Nee, das heißt aber nicht, dass es jetzt morgen, übermorgen oder nächste Woche losgeht, sondern Planer-Team und die Bäder-Management als ausführende Institution auf Seiten der Stadt sind dabei, jetzt gerade Genehmigungsplanung zu erstellen. Das heißt, der Entwurf, der bezuschlagt wurde, der muss jetzt noch feiner ausdetailliert werden, also noch eine weitere Detaillierungsstufe rein, wo jetzt wirklich jeder Fluchtweg bemessen ist, jede Tür drin ist, alle grundlegenden technischen Parameter beschrieben sind, damit eben am Ende die Stadtverwaltung auch dem Bauantrag gemäß eine Baugenehmigung austeilen kann. Und erst dann kann man ja auch mit dem Bau eigentlich beginnen.
Und möglichst keine Rückfragen mehr hat.
Genau, da hat ja die Stadt immer wieder, auch schon in den indikativen Angebotsphasen während des laufenden Verfahrens, alle zustimmungspflichtigen Ämter immer wieder mit abgeholt. Mhm. Die sind auf alles vorbereitet sozusagen, da ist jetzt nicht viel Überraschendes dabei. Die Pläne wurden zwischendurch weiter fortgeschrieben natürlich, also Planstand August war Zuschlag sozusagen, wir haben jetzt November. Es gibt schon neuere Pläne wieder, nur für die Westtribüne ehrlicherweise, weil da wird es ja auch mit beginnen. Da sind dann auch wir haben ja in der AG Preußenstadion auch schon öfter zusammengesessen, Martin. Da gibt es auch dann schon die Berücksichtigung der Wünsche, dass das Mundloch noch mal ein bisschen verschoben wird. Sehr dass schön. Das eine oder andere Funktionale, was uns noch eingefallen ist, jetzt eben ausdefiniert in diese Pläne mit reingekommen ist. Da stehen wir jetzt gerade.
Also auch für die Rollifahrer, dann hatten wir, glaube ich, auch einen Punkt. Aber das ist vielleicht schon zu sehr detailliert, die Frage.
Also ihr habt ja eine Liste abgegeben.
Genau.
Die haben wir natürlich auch so ungefiltert weitergegeben. Und da gibt es auch zu fast allen Punkten, die jetzt entschieden werden mussten oder jetzt gerade entschieden werden müssen, die entsprechenden Zustimmung. Und auch da muss nochmal betonen, wie wir da eingebunden sind als Verein. Das ist vorbildlich nach meinem Dafürhalten. Also wir dürfen wirklich alles an Informationen reingeben und es wird auch vernünftig in die richtigen Kanäle geleitet. Ich habe letzte Woche einen Vorschlag für eine Blockbezeichnung für die neuen Tribünenteile geschickt und mit der Stadt besprochen und nur so Beispiele einfach, ne?
Genau.
Und wo unsere Schließanlage ihre Aufbruchleser kriegt und so weiter. Da stehen wir jetzt einfach gerade, dass wir ganz viele Details schon sozusagen festlegen müssen.
Ich möchte die alle gerne sehen und wissen, aber ich weiß, wir müssen uns noch einen Tick gedulden. Du bist
privilegiert. Ich kann ein cooles Detail verraten.
Ja.
Weil wir setzen natürlich die Blockbezeichnung Uhrzeigersinn fort, beginnen also bei A, so wie er heute ist, und enden bei F auf der Südtribüne. Und daran anschließend tut sich ja der Gästeblock. Und der nächste Buchstabe im Alphabet ist ja auch das G.
Und G für Gäste,
oh. Als ob sich das jemand von langer Hand aus,
also ihr seid wunderbar. Solche Schlaufüchse, das ist fast schon erschreckend.
Und die Blockbezeichnung geht dann im Uhrzeigersinn weiter und endet in der Ostkurve mit dem ersten Block bei O. Auch das, also
Tradition verpflichtet.
Ne? Ja, genau. Ja. Da gibt es auch nochmal, das werde ich mit euch dann auch nochmal im Detail gerne abstimmen.
Ja, klar. Aber es ist tatsächlich, es ist ja wirklich, ich glaube, das ist das Geheimnis dieser ganzen Geschichte. Also hier geht ja, sagen wir mal, mit dem Stadionbau so ein kleines bisschen Tradition. Dieses alte, das ist 1963 oder noch früher, Flair verloren. Und jetzt muss man natürlich gucken, dass man auch mit kleinen Gesten, kleinen Dingen so ein bisschen Flair mit rübernimmt. Und das wird, glaube ich, noch eine spannende Geschichte werden, wie man dieses neue Stadion in 3 Jahren, wenn es denn hoffentlich steht, auch tatsächlich zum Preußenstadion macht. Zu unserer Heimat, zu unserem Wohnzimmer. Da mache ich mir allerdings tatsächlich eher weniger Sorgen, das wird schon klappen.
Es kommt auf die Menschen drin an, ne? Also
die müssen, darauf wollte ich hinaus.
Vor allen Dingen danke, Martin. Kurve und so weiter, die müssen das annehmen und wenn die sich wohlfühlen in ihrem Bereich, dann wird das funktionieren. Du siehst ja, wie wichtig. Also ist ja kein Vergleich mehr zu früher, ne? Wenn du jetzt ins Stadion gehst, was hier los ist und seit ein paar Jahren, das ist ja wahnsinnig schön einfach zu erleben, wie sie das gewachsen ist und wie viel da nach dem Spielen noch bleiben und nicht 5 Minuten vor Anpfiff schon Abpfiff schon rausgehen. Anpfiff ist auch gut.
Das wäre heute schon wieder auch. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe. Ja. Aber es ist lustig, weil ich schaue gelegentlich zu Hause, ich habe mit Einführung der Digitalkameras habe ich angefangen, Preußen auch zu fotografieren. Also meine ältesten Digitalbilder reichen so bis ins Jahr 2000 zurück. Mhm. Schäbige Auflösung, ganz schrecklich, pixelig, aber da siehst du Spiele, in denen es hier im Stadion aussieht wie in einer Geisterbahn.
Ja.
Also so leer, die Ostkurve, wirklich ein Drama mit einzelnen Menschengrüppchen. Und das heute zusammenzubringen mit dem, was hier los ist, ist wirklich der Wahnsinn.
Wir haben Spiele mit 800 Zuschauern gesehen, ne? Pflichtspiele. Ja. Also
das ist wirklich
Ligaspiele, nicht nur Pokal. Nee. Also Westfalen-Pokal könnte man ja vielleicht dann auch noch nehmen.
Nein, tatsächlich, ich kann mich auch noch erinnern, ich habe ein paar davon gesehen.
Ja.
Also deswegen wird das schon, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte. Jetzt hatte ich gerade eigentlich so eine Anschlussfrage, die ich unbedingt loswerden wollte, aber
worum ging es denn da?
Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Danke, Martin. Danke für das Stichwort. In den Plänen, die wir bisher zu sehen bekommen haben, war ja jetzt in der Südwestecke, hinten, wo jetzt dieser sogenannte TV-Compound ist, noch diese schöne freie Ecke, wo sich auch der Architekt schon ein bisschen brummelnd drüber ausgelassen hat, das sei jetzt nicht seine Idee und er wollte das nicht. Ich weiß aber, dass ihr das zubauen wollt. Kannst du uns einen Stand verraten? Wie sieht das damit aus?
Nein, wir wollen das nach wie vor. Wir müssen jetzt einen Weg finden, dass zur geeigneten Zeit in dieses Projekt mit reinzubringen. Und das ist natürlich durch eine bauliche und terminliche und Kostenschnittstelle nicht ganz ohne. Da gibt es auch noch keinen neuen Stand zu verkünden, sondern da sind wir einfach weiter in konstruktiven Gesprächen. Das ist halt eine schwierige Gemengelage erstmal. Wir wollen dieses Gebäude aber genauso wie der Architekt, so viel kann ich sagen.
Aber es heißt, dass das jetzt zeitgleich oder parallel mit der Westtribüne errichtet wird, ist jetzt eher unwahrscheinlich.
Wie gesagt, wir gucken noch nach dem richtigen Moment, dieses Thema ins Stadionprojekt umzusetzen. Das ist nur ein Beispiel, der Flutlichtmast, der da noch steht, denn der durch den Erdfall mitgestützt wird, damit er nicht umfällt, der wird ja auch irgendwie gebraucht. Also wir müssen ja irgendwie hier ein zweitligataugliches Flutlicht nach wie vor darstellen können fürs nächste Jahr im Lizenzierungsverfahren. Vielleicht brauchen wir also erst ein bisschen Dachkante auf der neuen Westtribüne, damit wir überhaupt eine Chance haben, den Flutlichtmasten irgendwann umzunieten. Bildlich gesprochen. Da gibt es einfach verschiedenste technische und organisatorische Schnittstellen und Abläufe, die noch nicht final ausdifferenziert sind.
Ja. Dann lass uns doch mal kurz reden, weil das ist ja die Frage, die jetzt alle interessiert. Nachdem wir jetzt gerade schon geteasert haben mit, da steht schon ein kleines Baudorf und wir haben auch schon zwei Bagger entdeckt, die da hinten hinter der alten Westkurve irgendwas im Asphalt gemacht haben.
Auf den Parkplätzen.
Bist du mehr als ich.
Ja, Markus, du musst mal einfach mehr dich fürs Stadion interessieren. Das ist eigentlich erschreckend, wie wenig du darüber weißt. Vielleicht gehst du morgen mal gucken. Aber jetzt im Ernst, wann geht's denn da los? Verrat uns jetzt mal was.
Wie gesagt, die Genehmigungsplanung läuft gerade. Der Zeitplan, der da im Bereich der Vergabe kommuniziert wurde, der ist auch noch aktuell. Das ist immer noch der aktuelle Zeitplan. Ob der gegebenenfalls sogar hier und da ein bisschen schneller funktionieren kann. Ich glaube, der Walter Helmich Senior hat ja auch mit dir dazu gesprochen sogar. Die Bemühungen, glaube ich, die kann man ihnen nicht absprechen. Insofern müssen wir sehen. Also ich habe noch keinen neueren Zeitplan, als ich ihn damals bekommen habe, als wir den Zuschlag erteilt haben oder die Stadt den Zuschlag erteilt hat. Sehe aber eben auch, dass die Dinge vorangehen. Wir sind ja auch in Planfreigaben involviert und so weiter. Schauen wir mal. Ich kann es wirklich nicht sagen, weil im Moment gibt es einfach keine aktuellen Informationen.
Kannst du sagen, wie viele Arbeitsstunden du in der Woche in dieses Projekt Stadion momentan investierst? In einer Phase, die für uns von außen stehend betrachtet ja eher super ruhig ist. Da passiert ja jetzt so gar nichts für uns.
Ich würde sagen, es ist schon ungefähr ein Drittel meiner Arbeitszeit, ja. Doch. Also das passt ziemlich gut eigentlich zu den Ressorts. Das ist durchgehend eine Konstante, dass es immer ein Drittel Stadion, ein Drittel Finanzen, ein Drittel Orga ist. Oh.
Ich denke, wir können uns abschließend darauf einigen, dass die Arbeitstage von Markus Hass zumindest nicht eintönig sind. Oder wahnsinnig viele Ruhephasen ermöglichen. Ich glaube, die Baustellen, die du hier im Club und drumherum noch hast, das ist ordentlich.
Das Gute ist, es fühlt sich nicht wie Arbeit an.
Darauf folgt, das hatte ich gehofft, dass du sowas sagen würdest.
Ja, das ist wirklich so. Also ich habe, am schlimmsten war es, glaube ich, beim Zivildienst, weil ich auch den Sinn nicht so richtig gesehen habe, den ich da machen musste. Und das habe ich mir auch nicht freiwillig ausgesucht, das ist ja nicht immer so im Leben. Aber im Vergleich zu meinen anderen beruflichen Stationen muss ich sagen, fühlt sich dieser Job wirklich am wenigsten wie Arbeit an, weil man einfach ganz, ganz viel sinnstiftende Arbeit verrichtet. Und natürlich auch die Kollegen dabei helfen und die Vorfreude auf das, was da alles gerade entsteht. Also es fühlt sich wie so ein Aufbauspiel an, wo auch komischerweise wie so in so einem Computerspiel alles so programmiert ist, dass man es auch gewinnen kann. Also im Moment bin ich jetzt zu einem Zeitpunkt eingestiegen, wo es irgendwie nur noch bergauf ging seitdem irgendwie, ne? Also sehr dankbar, dass ich diese Stelle habe oder diese Aufgabe erledigen kann. Und es fühlt sich wirklich nicht wie Arbeit an und ich mache das sehr, sehr gerne.
Was soll man da noch hinzufügen?
Feierabend.
Ne? Jetzt haben wir uns eh schon so verplappert. Also sicher ist, dass das kann man, glaube ich, sagen, wie dass dieser Club irgendwie vor einer ganz spannenden Entwicklung steht in allen Bereichen. Und das, ich wiederhole mich an der Stelle gerne und auch in jedem Podcast, Martin, du weißt das, wer hätte das alles gedacht vor vier Jahren noch, weißt du, als wir abgestiegen sind aus der dritten Liga in die Regionalliga und dachten schon wieder diese Ochsentour da durch die Dörfer, unglaublich, wo man jetzt steht.
Und die andere Konstante ist, die du nicht vergessen darfst, das hat Markus ja auch ganz kurz angesprochen, das hatten wir aber auch schon ein paar Mal gesagt, wie unglaublich viel Herzblut von den Mitarbeitern in diesem Verein fließt, sei es ehrenamtlich oder Festangestellte. Ohne das wird das nämlich nicht funktionieren, wenn du tatsächlich nur deinen Beruf machst, wie du ihn machen musst, sondern die Bereitschaft, deutlich über dem Limit zu sein, das ist einfach Wahnsinn. Und das seit so vielen Jahren. Das kann man gar nicht hoch genug anrechnen.
Das
Ehrenamt und Vollamt.
Ist so. Ja. Aber so ist das in einem Fußballclub, ne? Ist immer ein bisschen mehr Herz drin als vielleicht in irgendeinem 0815 Bürojob, obwohl ich da jetzt nichts vergleichen oder schlecht reden möchte. Aber es ist halt, wie es ist. Fußballclub ist halt was.
Aber das weißt du halt auch, wenn du dich dafür bewirbst, für so eine Stelle, dass du schlechter bezahlt wirst wahrscheinlich als in vergleichbaren Sektoren und dafür mehr arbeiten darfst als Ausgleich.
Ist ein bisschen Wahrheit dran.
Ja, Markus Sass, vielen Dank für deine Zeit. Es war super spannend, auch wenn wir überzogen haben, aber das muss einfach an Tagen wie diesen wohl sein.
Danke für die Einladung.
Wünsche dir wirklich viel Glück dabei, die vielen, vielen Aufgaben weitestgehend noch zu erfüllen, und wehe, du haust in den Sack hier, bevor das alles fertig ist. Wir finden dich.
Und noch lange Spaß an der Arbeit hast.
Alles klar. Vielen Dank euch.
Danke.
Dankeschön. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.